lachende Gesichter beim Laufen haben wir lange nicht mehr gesehen, aber neue Rückschläge. Es ist wie im normalen Leben. Es ist einfach alles crazy zurzeit. Auch wenn es Hoffnungsschimmer gibt, wie immer bei uns im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, ich habe in deinen Instagram-Posts Lucky Faces gesehen. Ja? Du hast zwar geschrieben, ihr seid irgendwie langsam gewesen, aber ihr sah sehr glücklich aus. Ja, du und der Alex. Das sah sehr, sehr schön eigentlich aus. In der Sonne. Sonne war das, glaube ich, oder? War das Sonne oder war das Licht?
Absolut. Ja, es war der Jonas tatsächlich.
Ah, Jonas.
Der ja sonst also nicht nur ein sehr guter Freund ist, sondern mich auch häufig auf dem Rad begleitet, wenn bei mir harte Marathon-Trainingseinheiten anstehen und auch schon den ein oder anderen Marathon mich tatsächlich begleitet hat. Die Profis dürfen zumindest in Deutschland bei einigen Veranstaltungen ja auch quasi einen, wie soll man sagen, hat man einen eigenen Verpflegungsservice, der natürlich zwar nur auch an den normalen offiziellen Verpflegungspunkten ausgegeben werden darf, aber manchmal hat man ein besseres Gefühl, derjenige, die Vertrauensperson, hat die Flaschen im Rucksack und nicht, dass die dann möglicherweise immer auf so einem Tisch nicht dasteht, wenn man es braucht. Genau, mit dem war ich gestern Morgen laufen. Es war, also ich habe es ja so auch dir geschrieben in WhatsApp. Ich glaube, wir sahen fertiger aus, als wir schnell waren, aber es war sehr schön und ich glaube, ich war einfach ein bisschen zu warm angezogen, weil jetzt ist so die Zeit im Frühling, wo man zwar morgens denkt, 5 Grad, ziehen wir mal noch vielleicht eine Jacke drüber, aber eigentlich wird es...
Warte mal, ich muss mal eben meinen Kopfhörer lauter machen. Du hast gesagt, ich war zu warm angezogen?
Ja, also zumindest ich auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir hat es auch eine Schicht getan an dem Morgen und es war sehr schön in der Sonne und so Step by Step machen wir ein paar Schritte in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Ja, das ist doch schon mal was, ne? Ja, ich habe es ja auch bei mir gepostet, ein Riesenschritt vorwärts und ich bin auch wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich schon einen ersten Teil der Impfung kriegen konnte.
Richtig.
Klar hat das natürlich bei mir mit der Vorerkrankung den Hintergrund. Das ist jetzt nur halb so geil. Also lieber würde ich noch warten und hätte keine Vorerkrankung, das ist auch klar.
Ich glaube, ich verstehe.
Ja, aber trotzdem ist es natürlich in der Situation jetzt mal so ein nächster Schritt, ne? Also ja. Sagen wir mal, die Hoffnungen werden ja jetzt doch ein bisschen größer, auch wenn wir uns ja natürlich im Moment noch in einer echt schwierigen Situation befinden. Und was das Laufen angeht, hat das ja jetzt schon wieder Auswirkungen gehabt. Also nicht nur, dass ja zig andere Veranstaltungen inzwischen schon abgesagt sind, von kulturellen Veranstaltungen über irgendwelchen Frühjahrsmeetings, aber eben auch der Hamburg-Marathon hat heute, wir zeichnen heute ausnahmsweise am Mittwoch schon auf, zumindest erklärt, dass der 11.4. nicht zu halten ist. Da habe ich ja schon fast gedacht, Moment, da könnte doch der Philipp dann gleich wieder einsteigen. Aber das war natürlich echt eine Schockernachricht für alle Beteiligten. Und bevor, Philipp, du dazu was sagst, wir haben direkt die Laura Hottner angerufen, weil die davon natürlich auch betroffen ist. Und die war tatsächlich natürlich erstmal ganz schön, naja, wie soll man sagen, mitgenommen von der Nachricht.
Hi Ralf, ja, danke, dass du mir direkt geschrieben hast. Ganz ehrlich, ich bin immer noch in Schock. Also wir haben eine E-Mail bekommen, die ging raus von NN Global Sports. Und da stand dann nur, ja, das Rennen wird aufgrund von Lockdown in Hamburg abgesagt für den 11. und wird eventuell auf den 18. verschoben. Aber neue Strecke, neuer Ort ist nicht bekannt. Danach wird noch gesucht. Ja, also ich bin ehrlich gesagt so schockiert, weil es ist jetzt halt ja 11 Tage vor dem Marathon. Du kannst dir vorstellen, die Vorbereitung war jetzt genau darauf ausgerichtet. Jetzt muss man halt nochmal komplett neu im Training planen und ja, ich habe mich halt auch mega gefreut, muss ich ehrlich sagen, auf die 10,5 Kilometer Runde in Hamburg. Auf die hätte man es jetzt eingestellt mit was es da halt alles gab und so und sich ja auch, klar, in Träumen drauf vorbereitet und die Strecke visualisiert. Da muss man sich jetzt natürlich neu sortieren, mal gucken, was sie jetzt da anbieten. Also hoffentlich bieten sie was an und halt nicht nur irgendetwas, weil du kennst ja die Situation bei den Frauen. Es gilt ja, die Zeit der dritten Läuferin zu unterbieten. Und also wir wollten angehen 1:13 und dafür braucht man einen schnellen Kurs und die Bedingungen müssten vergleichbar sein eigentlich mit Valencia, damit da halt auch eine Chancengleichheit gewährt ist jetzt im Hinblick auf Olympia, sodass die Strecke, die jetzt kommt, hoffentlich dann auch schnell ist, sodass wir da schnell laufen können. sonst wäre das halt echt scheiße. Es kommt mir halt so ein bisschen vor wie Valencia 2.0. So, ich habe mich, bereite mich darauf vor, Valencia genauso, hoffe bis zuletzt auf den Startplatz damals nach der Halbmarathon-WM. Ja, und dann kurz vorher muss ich die Vorbereitung abbrechen, weil es nicht mehr geklappt hat mit dem Startplatz. Dann wieder neu aufbauen. Jetzt steht man kurz vorm Marathon und jetzt wieder diese Ungewissheit. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich denke, du kannst das gut nachvollziehen.
Ja, also ich kann das, glaube ich, sehr gut nachfühlen, sage ich mal, in welcher...
Ja, Philipp, alles nachvollziehbar, ja, von Lauras Seite und von den Seiten der Starterinnen und Starter, die da jetzt sich so gezielt zu vorbereitet haben, mit natürlich dieser Olympia-Qualifikation da immer noch im Hintergrund,
ja. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also es ist, glaube ich, sehr gut für mich nachvollziehbar, dass die Athleten da natürlich momentan in einer extrem stressigen und schwierigen Situation jetzt sich befinden und ja, Wechselbad der Gefühle, kann man sagen. Wenn du jetzt 11 Tage vor deinem Rennen bist, da wird das Training jetzt peu à peu runtergefahren. Du bist mental eigentlich kopftechnisch schon fast schon an der Startlinie, sage ich mal, und ready to go. Und so eine Nachricht zu bekommen zu diesem Zeitpunkt, das ist natürlich ein Schock. Also ganz schwierig. Und ohne, dass man da jetzt irgendwie werten möchte. Ich meine, natürlich haben wir aktuell halt leider in großen Teilen Deutschlands auch wieder sehr verschärfte Situationen, was den Coronavirus einfach anbelangt. Aber ja, auch muss man sagen, was die Veranstalter anbelangt, das ist für die natürlich auch eine sehr unschöne Situation. Ich meine, da sind jetzt auch Monate an Arbeit reingeflossen. Und ich glaube, die wären die Letzten gewesen, die nicht das versucht hätten durchzuziehen. Ich glaube auch, dass das Hygienekonzept, was für diese 90, inzwischen wären es ja nur noch 90 Athletinnen und Athleten gewesen, soweit vorbereitet war, wäre das, glaube ich, schon schlüssig und okay gewesen. Aber es ging, glaube ich, primär auch so ein bisschen darum, dass es halt da keine Ansammlungen am Streckenrand geben sollte. Und offensichtlich war das, sag ich jetzt mal, das Abgittern dieser 10,5 Kilometer Runde plus die Strecke mit Ordnern zu versehen, möglicherweise nicht ausreichend genug. Das ist natürlich jetzt hier aus der Ferne ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit Frank heute ausführlicher zu sprechen, mit Frank Thaleiser. Aber ich glaube, das ist für alle Beteiligten momentan ein richtiger Schlag in die Magengrube und vor allem für die Athletinnen und Athleten, die natürlich jetzt hier auch um Olympiatickets kämpfen, ein absoluter Albtraum.
Ja, absolut. Es ist ja so, wie Laura gesagt hat, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, die sich auf irgendeine große Veranstaltung oder einen großen Wettbewerb vorbereitet hat. Muss ja gar nicht jetzt Olympia-Quali sein, sondern für jeden Einzelnen gilt es ja, dass man anfängt, das so in seinen Halbschlaf einzubauen, ja, in so seine Träume einfließen zu lassen, ja, sich vorzustellen, wie ist das da, was ist das für eine Strecke, wie stehe ich da an der Startlinie, wie komme ich da hin, was mache ich die 3 Tage vorher noch, jetzt natürlich noch in der besonderen Situation, dass du gar nicht weißt, was einen in so einer Stadt wie Hamburg erwartet, wie werde ich dann von meiner Unterkunft dahin gefahren, was für Möglichkeiten habe ich vorher zu trainieren, mir die Strecke vielleicht mal anzugucken oder nicht anzugucken, alles so Fragen, die wirklich sehr, sehr schwierig sind und wo man dann überlegen muss, okay, wie handle ich das alles, wobei auf der anderen Seite im vergangenen Jahr hat ja in Hamburg der Triathlon in der Elite-Version stattgefunden, aber natürlich in einem viel kleineren Areal, das tatsächlich auch doppelt abgegittert war, sodass man da auch als vorbeigehender Spaziergänger nicht wirklich die Laufstrecke oder die Radfahrstrecke sehen konnte. Ja. Die war jetzt nicht ganz so lang, also die hatte keine 10 Kilometer, sondern weniger. Aber klar, je mehr Strecke du einfach hast, umso höher, du potenzierst ja letztlich die Aufgaben, die Auflagen und so weiter. Und ich kann natürlich auf der anderen Seite die Verantwortlichen auch verstehen, also gar nicht die Veranstalter. Ja, die sind ja sowieso genauso, hängen die am Fliegenfinger. Aber so eine Stadt natürlich auch. Auf der einen Seite verbieten sie halt jeden anderen Sport draußen. Ja, und dann kommst du und sagst, ja, aber 90 Leute können da eng umeinander laufen. Das ist halt auch alles sehr schwer zu vermitteln. Ja, und da habe ich auch ein Verständnis für. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich aus Sicht der Läufer jetzt wirklich eine Hiobsbotschaft.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist natürlich schwer zu vermitteln, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. Vor allem, ich glaube, von was war es, von 22 bis 5 Uhr wieder und ja, sonst auch im weitesten Sinne das öffentliche Leben wieder komplett einzufrieren. Gleichzeitig aber 90 Personen aus aller Welt da natürlich zusammenzubringen. Da besteht immer logischerweise auch trotz aller Tests irgendwie ein Restrisiko und ja, das ist auch natürlich für die politischen Entscheidungsträger mit Sicherheit eine schwierige Sache.
Macht das jetzt eigentlich mit dir noch irgendwas, dass du sagst, okay, jetzt gucke ich dann doch irgendwie nochmal nach irgendwas oder lässt dich das jetzt erstmal kalt, weil du deine Entscheidung getroffen hast? Bin ich so ganz sicher.
Ja, also nein, ich habe da tatsächlich keinerlei, wie soll ich sagen, im England sagt man second thoughts, also ich denke da jetzt nicht nochmal drüber nach, das jetzt komplett umzuwerfen oder zu sagen, wenn das jetzt eine Woche oder zwei Wochen später ist, da nochmal mit aufzuspringen. Ich glaube, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, wie es bei mir war und die ja dann auch einigermaßen eine gewisse Tragweite hat, dann wenn man sich dazu durchringt, sowas dann abzusagen, dann ist man oder bin ich damit zumindest auch durch, für den Moment zumindest, und versucht sich eher auf die Zukunft oder nächsten Gelegenheiten zu konzentrieren. Und ich bin momentan auch wieder ein bisschen, was heißt geerdet, nicht, dass ich sonst so abgehoben bin, aber geerdeter, was das Thema Gesundheit anbelangt. Sich da jetzt nochmal, wie gesagt, aus dieser Geschichte zurückzukämpfen, das mit der Ferse peu à peu wieder weiter in den Griff zu bekommen. Ein paar kleine Restbaustellen sind da ja nach wie vor noch, aber gleichzeitig aktuell auch wieder laufen zu können, und das macht halt schon von Tag zu Tag auch logischerweise natürlich wieder mehr Spaß, wenn man auch wieder schneller laufen kann und mehr so, wie man das halt sonst gewohnt war. Ich bin gerade aktuell mit der Situation für mich, so wie es ist, eigentlich relativ happy und habe noch keine Wettkampfpläne, was das anbelangt. Aber ich finde es trotzdem schade, dass ich habe unabhängig jetzt von meinen eigenen sportlichen Ambitionen, habe ich mich auf das Rennen trotz alledem gefreut. Also ich hatte richtig Bock, dass zumindest, wenn schon nicht als Athlet, dann in anderer Funktion live vor Ort mitverfolgen zu können. Auch für das sind natürlich die Chancen aktuell leider etwas gesunken, ohne dass das jetzt für mich so wahnsinnig oder generell meine Rolle da jetzt eine große Wichtigkeit hat. Das ist natürlich nicht der Fall, aber als Fan des Sports hätte ich es natürlich auch gerne live vor Ort mitverfolgt, sowohl was die deutschen Frauen und Männer da abfackeln, aber auch natürlich, klar, wenn Elliot da ist, ist man natürlich auch gespannt, vor allem wenn sozusagen der King sozusagen zurückkommt nach seinem Rennen in London, wäre ich auch sehr gespannt gewesen, was da wohl wieder möglich ist.
Ja, das ist natürlich auch genau der Punkt, wo es dann natürlich auch heikel wird für Veranstalter, ja, weil Elliot ist nicht irgendjemand, ja, als er zum ersten Mal in Hamburg war, da hatte man ja noch nicht diese ganz große Marathonkarriere von dem vor Augen, weil das ja im Prinzip sein Coming-out als Marathonläufer war, ja. Richtig. Aber jetzt kommt er natürlich da als die Ikone des Jetzt-Zeitalters daher. Das wäre natürlich schon einfach eine andere Geschichte. Und da kann ich auch verstehen, dass da die Sensibilitäten in so einer Stadt einfach ganz anders sind. Das müssen wir jetzt einfach auch mal akzeptieren, dass die Lage so ist, auch wenn wir uns alle wahrscheinlich darauf gefreut hatten. Du hättest ja wahrscheinlich irgendwo in der Stadt rumstehen müssen, aber ja, am Sonntagmorgen irgendwie so halb noch verschlafen auf dem Sofa hängen und sie denken, ach, lass sie mal laufen da. Ne?
Als Athlet bin ich diese Uhrzeiten gewöhnt. Für mich wäre es ja relativ spät an dem Tag zu laufen.
Du wärst wahrscheinlich vorher noch laufen gegangen. Ne?
Ja, genau. Nein, Fun Fact ist, was ich noch vielleicht hier als kleine Anekdote einwerfen kann, es ist auch so, dass momentan in Kenia die Lage sich drastisch verschärft hat. Man hat ja sonst in der Vergangenheit auf den einschlägigen Instagram-Profilen ganz gut auch verfolgen können, wer wo wie trainiert. Aber auch in Kenia ist jetzt ein Lockdown verhängt worden und da werden die Schotten halt richtig dicht gemacht. Also da ist es nochmal ein bisschen anders als bei uns. Und ich weiß das, weil ich die Woche mit Jonas Koller häufiger Kontakt hatte, und er und Tom Gröschel, der sich ja eigentlich auch auf dieses Hamburger Rennen vorbereitet, die letzte Maschine erwischt haben, die noch aus Eldoret wieder nach Nairobi ging, um heute, also gestern sind sie zurückgeflogen, heute Morgen hat er mir geschrieben, sind sie jetzt in Frankfurt angekommen und waren im Zug auch wieder auf dem Weg nach Bochum, aber quasi last minute im Inland überhaupt noch nach Nairobi wieder rechtzeitig gekommen sind, um überhaupt so einen Interkontinentalflug zu erwischen. Und ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es bei Elliot aktuell gerade drum ging, bevor das jetzt heute abgesagt bzw. verschoben wurde, dass er eben hätte nicht mehr fliegen können. Also der hätte dann irgendwie mit einem Auto diese 6 bis 8 Stunden, das ist ja streckentechnisch nicht so weit, nur sind halt die Straßenverhältnisse in Teilen Kenias auch ein bisschen anders als bei uns. Der hätte dann 8 Stunden irgendwie mit dem Auto gucken müssen, dass er noch nach Nairobi kommt, um überhaupt vielleicht einen Flug zu erwischen. Also das ist momentan alles andere als einfach irgendwie für die Jungs aus Afrika hier zu reisen.
Ja, klar. Außerdem, es ist ja so, jeder, der jetzt irgendwie sportliche Ambitionen außerhalb der Fußball-Bundesliga, die sind halt da einfach anders organisiert, aber auch in einem Closed Circle organisiert unterwegs sind, die müssen sich ja jetzt fragen, wird das stattfinden können oder nicht stattfinden können. Ja, ich habe es ja noch ganz klein immer nur so am Rande erwähnt. Ja, mein Start ist gestern abgesagt worden. Ja, der klassische Triathlon in Buschhütten, wo ich jetzt ja eigentlich gehofft hatte, wobei ich war jetzt auch nicht sicher, ob es hinhauen würde. Das sollte eigentlich Anfang Mai sein. Die haben jetzt auch dann schon sagen müssen, okay, es kriegen wir halt so leider nicht hin. Da war natürlich dann auch nicht nur ein Elite-Rennen geplant, sondern schon auch mit ein paar 100 Teilnehmern eigentlich auch ein tolles Konzept, so sehr stark auseinandergezogen, die Startzeiten und sehr kleine Gruppen halt jeweils in einem Freibad schwimmend und so. Also das ist schon so. Auf der anderen Seite, was einfach da nicht möglich ist, ist halt ja einen Abstand einzuhalten, und da war gefordert ein Abstand von 5 Metern, ja, also so wie Outdoor-Sport halt verstanden wird, ja auch bei anderen Regelungen, also dass man eher dann mal Tennis spielen kann, als Fußball spielen kann, ja, also im Breitensport jetzt. Und das ist natürlich nicht einhaltbar, wenn du beim Laufen oder beim Radfahren fährst du ja in einer kleineren Distanz oder läufst in einer kleineren Distanz an jemanden vorbei. Also leider auch gestern ad acta gelegt, ne? Da habe ich am Sonntag einen Testwettkampf gemacht.
Für dich war ein Time Trial.
Ja, ne? Weil das stand auf dem Trainingsplan, habe ich gemacht.
Alle 3 Disziplinen.
Ja, schwimmen, ja klar. Ich habe mir auf den Tisch gelegt und bin geschwommen.
Bei dir hätte ich knallhart zugetraut, dass du in irgendeinen See gegangen wärst, hier in der Umgebung, und durch den See durchgeschwommen wärst oder sowas. Okay. Das hätte mich jetzt nicht überrascht.
Okay, du bist schon in meinem Kopf, ja. Du hast schon verstanden, wie es tickt. Ja, aber wir hatten natürlich hier zwar durchgehend sonniges Wetter, aber Nachttemperaturen schon auch in der Nähe der kleinen einstelligen Zahlen. Dann ist es doch ein bisschen frisch noch in so einem See. Ja, also habe ich Zugseil gemacht vorher. Ja,
also Zugseil. Ich habe das mal irgendwo gesehen ich glaube auch auf Instagram. Das ist dann irgendwie an der Tür oder am Ding befestigt.
Ja, Tür würde ich das nicht empfehlen, weil viele Türen sind dem nicht gewachsen und die reißt du dann, wenn du Pech hast, raus oder reißt die ab oder sowas. Ich mache es tatsächlich, weil wir noch relativ rustikale Heizkörper haben, am Heizkörper fest. Okay. Das ist in der Regel dann okay. Und das halt als Anfang und dann halt so 45 Kilometer Rad gefahren und dann ein...
Wirklich Rad gefahren oder geswiftet?
Nee, richtig Rad gefahren draußen.
Okay,
ne? Mit dem Zeitrad draußen, ne? Es war zu schön, das wär zu schade gewesen. Ne? Und dann habe ich einen, wie ihr das nennen würdet, Crescendo-Lauf gemacht. Also einen gesteigerten Lauf, hier jeder Kilometer ein Stückchen schneller. Und das war alles okay.
Wie lange waren das Laufen noch?
Bitte?
Wie lange?
War das Laufen? 5,5.
Ja, okay.
Ja. Wow. Also
gute Gesamtbelastung auf jeden Fall.
Ja, das ist dann schon okay. Und jetzt die letzten 2 Tage, ich habe es dir ja eben schon gesagt, hat es halt hier so richtig eingeschlagen, was die Pollen angeht. Ja, ich weiß schon immer, wenn Sven Plöger in den Tagesthemen die Karte mit dem Pollenflug rausholt, dann ist für mich normalerweise das Signal, okay, jetzt ab nach Malle. Ja, so haben wir es ja die letzten Jahre auch gemacht. Wir wären ja jetzt eigentlich auch auf Mallorca.
Sozusagen ein Trainingslager.
Genau, ja. Aber wirklich auch, bevor ich das mit den Trainingslagern angefangen habe, habe ich das tatsächlich auch als Pollenflucht gemacht.
Ja.
Ja, weil da einfach eine andere Vegetation ist und Erle, Birke, Haselnuss und sowas da nicht so vorkommen. Und die in der Regel ja schon weiter sind in der Vegetationsfolge, und dann hast du da keine Probleme. Und das ist hart.
Also hier,
das ist
hart. Mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Ralf zieht heute durch, ne? Er hat heute schon, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, das wird heute eine harte Session für ihn. Und ich sehe es auch, es ist eine harte Session. Ja. Er ist schon angezählt, und ich kann da gar nicht mitreden, weil ich bisher Glück hatte, dass ich von irgendwie ja, ich habe gar keine Allergien, die zumindest irgendwie bekannt sind. Habe allerdings auch schon lange keinen Test mehr gemacht. Solange man will ja auch keine schlafenden Hunde wecken, aber ich habe zumindest.
Also, dass man durch den Test dann merkt, dass du eine Pollenallergie hast oder was?
Genau, keine merklichen Probleme, ja. Und mir tun wirklich Leute leid. Tatsächlich hatten wir gerade kurz von Felix gesprochen, meinem besten Kumpel, der heute zu kurz in Regensburg ist, weil er da auch einen Termin hat. Der ist auch jemand, der sehr, sehr Pollen geplagt ist, und das ist nicht schön. Also gerade in der Verbindung vor allem auch noch mit Sport halt extrem unschön.
Ja, wobei das mit Sport, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber tatsächlich ist es so, sobald du ja anfängst, Sport zu treiben, hast du ja einen Adrenalinausstoß, ne? Also Hormonausstoß. Und dann reduzieren sich sofort die Symptome. Ne? Also es geht ganz schnell, dass du dann keine Probleme mehr hast. Ja. Und wenn wir uns hier ein bisschen noch in Rage reden, dann habe ich das auch, dann geht es mir besser. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt draußen sitze, das ist ganz schwierig. Ja, weil da kriege ich dann Niesanfälle, muss 20 Mal in Folge niesen und Augen jucken und so weiter. Das ist natürlich im Prinzip oft mit wo man ein Spray nimmt. Bronchitis ist verbunden, genau das wollte ich sagen. Ja.
Ja,
also dann wird es halt nicht mehr lustig. Das habe ich zum Glück, ja, toi toi, nicht. Wenn du dann halt während einer sportlichen Betätigung auch noch große Probleme hättest, dann ist natürlich was ganz anderes. Ja, da kenne ich halt auch Leute, auch aus dem Sport, aus dem Leistungssport, die das haben, die dann wirklich eingeschränkt sind oder eben einfach woanders hin müssen in der Zeit, vernünftig zu trainieren. Ja, das Training selber ist echt kein Ding. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin gestern halt ganz locker eine Stunde gefahren mit dem Fahrrad draußen, und danach, du hast dann halt so viel von den Pollen eingesammelt in deine Schleimhäute, in die Augen, Nase, aber auch in die Haare und sowas, dass du das erstmal alles loswerden musst, und dann ist es abends halt richtig ätzend. Ja. Und das ist jetzt hoffentlich nur ein paar Tage und dann wieder besser, aber werden ja doch sicher einige aus unserer Community hier ähnliche Probleme haben. Das ist nicht lustig. Ja, ich nehme halt auch keine Medikamente, weil ich, nachdem es mal sogar ganz schlimm war am Anfang, habe ich dann mal so einen dauerhaft entzündeten Zahn rausnehmen lassen. Dadurch ist es dann schon viel, viel besser geworden danach. Und was eigentlich auch crazy war, ich habe bis Ende 30 überhaupt keine Probleme gehabt damit. Und danach hat sich das erst entwickelt. Also das ist nicht eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten mit mir rumschleppe.
Ja. Okay.
Aber Sachen gibt's, die braucht man nicht. Ja, das gehört definitiv auch dazu.
Ich wollte gerade sagen, also wir sind heute ehrlich gesagt nicht so gut in die Folge gestartet, wenn man das mal so sagen will.
Wir sind so
im
Mimimi-Modus, ne?
Absolute Bad News an allen Ecken und Enden.
Ja, deshalb habe ich ja gesagt, deshalb habe ich mich gefreut über deine lachenden Gesichter, ja. Und wie gesagt, nochmal, ja, ich bin geimpft, erster Teil, alles cool, ja, alles cool.
Ja. Gut, dass wir für den zweiten Teil einen Gast haben und hoffentlich
der auch. Der ist auch hoffentlich besser drauf, obwohl der ist ja auch aus Hamburg, ne?
Genau. Dem muss ich jetzt gleich kurz beibringen, dass ich auch nicht komme fürs Shooting da.
Oh,
Hamburg gewesen und muss ihm dann sagen, du, ich bin auch nicht da, weil gibt kein Event und nichts. Wir können auch nicht shooten dann in Hamburg. Aber die einen oder anderen denken sich jetzt, wer wird das wohl sein? Ich glaube, unter dem Namen Alexander Siegmund ist er zumindest wahrscheinlich hier in unserer Community noch nicht so bekannt. Ich habe einen fancy Spitznamen von ihm entdeckt im Internet. Er wird nämlich in Triathlon-Kreisen wohl auch Socken-Siggi genannt. Jetzt werden die einen oder anderen wahrscheinlich denken, okay, es hat mit Socken zu tun. Da war doch zuletzt relativ aggressives Marketing bei Philipps Kanal zu sehen. Ja, richtig, er ist einer von den drei Gründern von In Silence und außerdem noch passionierter Triathlet und auch Event-Presenter oder auch bei Triathlon-Veranstaltungen. Also da haben wir eine Menge
bei diesen Sachen, komischen Sachen, wo man noch diese anderen Sportarten macht.
Bei den anderen Sportarten, die so kombiniert werden, aber aktuell auch nicht stattfinden. Also da werden wir, glaube ich, gleich ein sehr spannenden Gast haben und freuen uns, dass Alex sich heute Zeit genommen hat.
Ja, dann herzlich willkommen, Alex. Wir haben dich schon gelobpudelt, ja, als nicht nur unermüdlicher, wie soll man sagen, Start-up-Erfinder, wie auch immer, vor allen Dingen aber auch natürlich als herausragender Athlet, ja, auf die Einzelleistungen, vor allen Dingen was das Läuferische angeht, kommen wir gleich natürlich nochmal zu sprechen. Aber jetzt, Philipp, sorry, du bist jetzt gerade in der Minderzahl, ja. Wir beide haben ja schon begriffen, Alex, dass vielfältiges Sporttreiben einen auch charakterlicher weiterbringt. Und Jungs, ich habe noch, ja, und liebe Laufgemeinde, ich habe gleich noch eine sehr, sehr, sehr schöne Umfrage. Und unter Läufern, Schwimmern und Radfahren. Ja, bezüglich, wer hat den besseren Sex? Ne? Das könnt ihr euch ja schon mal Gedanken zu machen, ja, was da wohl rausgekommen ist. Ja, und da auch die Erklärung, gedacht, auch die Erklärung ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich wollte gerade sagen, bester Content auf jeden Fall, der heute hier wieder geliefert wird.
Teasing, teasing, teasing.
Okay. Ja, Alex, schön, dass du da bist. Ich habe dich schon so ein bisschen angekündigt, natürlich als Gründer eines oder einer von drei Gründern von einem jungen, immer noch jungen, kann man glaube ich sagen, Startup, und zwar natürlich von In Silence, die, sagen wir mal, schwerpunktmäßig Performance-Socken machen. Ich glaube, das ist natürlich euer Kernprodukt, aber unabhängig davon, ihr habt ja auch andere Produkte schon gelauncht, die auch, glaube ich, soweit immer ganz, ganz guten Absatz fanden. Aber das würde dir allein jetzt, glaube ich, nicht gerecht werden, sondern darüber hinaus bist du natürlich auch sehr ambitionierter Triathlet, soweit ich das zumindest von meiner Außenwahrnehmung so wiedergeben kann und soweit ich die Bestleistung irgendwie einordnen kann. Und aber darüber hinaus, und das hatte ich jetzt vorher mit Ralf eben auch noch kurz gesprochen, du bist ja auch noch Eventsprecher, zum Beispiel, du hast es gerade hier off-record gesagt, wärst du auch in Buschhütten gewesen, wo Ralf dann an der Startlinie gestanden wäre, hättest du wahrscheinlich die Leute hier durchs Wasser gepeitscht, zumindest verbal, oder ich weiß nicht, wo du genau eingesetzt worden wärst, aber ja, schön, dass du heute da bist, und vielleicht fangen wir mit der sportlichen Komponente an, oder? Ich meine, du warst wahrscheinlich schon, vermute ich mal, Triathlet, bevor du ein Unternehmen gegründet hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank auch für die Einleitung. Ich bin schon rot, bevor ich hier den ersten Satz überhaupt ausspreche. Genau, ich mache Triathlon eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe nochmal nachgeguckt, 2013 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, also jetzt seit 7,5 Jahren bin ich ungefähr dabei, hatte also schon den sportlichen Background, habe aber früher alles Mögliche gemacht. Also ich habe Tennis und Fußball ganz früh angefangen. Ich glaube, den ersten Tennisschläger hatte ich in der Hand, der war noch größer als ich, Körpergröße hatte. Und habe dann hier, ich wohne ja in so einer Feldhockey-Hochburg hier in Hamburg, und Feldhockey hatte ich auch nochmal probiert. Also ich war schon immer sportlich irgendwie aktiv, irgendwann hat es mich dann zum Triathlon gezogen. Und das war auch dann so einer der Gründe, warum ich dann 2017 die Idee hatte mit den Silence und dann auch gegründet habe.
Sag mal, als Tennis, hast du nicht mal Stadtmeisterschaften gespielt?
Ja, ich bin sogar im Doppel bin ich mal Hamburger Meister geworden.
Aber schau an, bist du da in der Zeit, wo Becker Stich da am Roten Baum groß gespielt haben, dann da auch rumgetitscht, oder was war Vorbild dann in der Zeit?
Also ich war jedes Jahr am Roten Baum. Meine Patentante, die hatte damals im Eventmanagement gearbeitet. Ich bin da sogar immer in die Logen gekommen und weiß noch, wie ich da...
Wegen des Essens, verstehe schon.
mit Zettel und Stift bewaffnet und so. Becker und Stich war mir, es war noch einen Ticken zu früh. Das habe ich nicht mehr ganz so mitbekommen, aber ich erinnere mich an ein legendäres Match von Mariano Zabaleta, ein Argentinier, der hochdramatisch in 5 Sätzen verloren hat am Roten Baum im Finale. Damals hat man noch 5 Sätze gespielt, sogar bei dem Turnier. Und ich habe jede Vorhand, jede Rückhand, jeden Fehler, jeden Winner habe ich irgendwie handschriftlich mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es die Aufzeichnung noch gab. Aber mein Idol war dann eher so Tommy Haas. Das ist dann so meine Generation.
Ja, Zabaleta ist natürlich so der klassische südamerikanische Sandplatzwühler, ne? Die sind den Platz umgraben und die können rennen, ne?
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Also er war auch krasser Außenseiter, und ich finde es eh diese Heldengeschichten im Sport immer geil, wenn dann ein Außenseiter so den großen ärgert, und das war echt tragisch, wie er da verloren hat, aber sensationelle Show, und der hat den Platz einmal ganz gut auf links gedreht.
Ja, absolut. Sag mal, und dann bist du ja jetzt nicht nur irgendwie Triathlet, sondern du hast ja 2 Langdistanzen gemacht im legendären Ort in Roth. Das ist ja dann schon mal der größere Schritt, ne? Also vom Tennisschläger zum Triathlon, okay, kann ich
mal
nachvollziehen.
Ist jetzt auch nicht ganz so naheliegend, sag ich
Philipp,
jetzt mal.
Wenn der Philipp mal den Schwimmkurs beendet hat, dann kommt er ja auch rüber, das weiß er nur noch nicht. Aber Langdistanz ist ja noch ein ganz anderer Schnack, ne? Wie bist du dazu gekommen?
Ich mache Sachen eigentlich immer so mit 100% oder gar nicht. Und eigentlich war es mir klar, als ich mit Triathlon angefangen habe, dass über kurz oder lang will ich mal die Langdistanz machen, und habe mir dann aber bewusst, ich glaube, 4 Jahre Zeit genommen oder 4,5 Jahre. Also das wirklich vorbereitet, auch wenn man ja eine vernünftige Grundausbildung hat und sein Leben lang Sport gemacht hat. Aber ich finde, man sollte so eine Langdistanz auf jeden Fall vorbereiten. Und habe dann 2018 oder im Sommer 2017, für die ganz großen Rennen musste ich ein Jahr im Voraus schon anmelden, habe ich gedacht, okay, ich will es jetzt machen, Und in Deutschland oder generell, finde ich, gibt es dieses eine Rennen, Challenge Rot, das ist halt so legendär. Also ich glaube, Philipp nickt schon. Ich glaube, das kann er auch, selbst als Läufer kann er das nachempfinden, was man da spürt, wenn man da auf dem Rad
bei, den Solar bei der Laufstrecke fährt. Bei der Laufstrecke hätte ich Objections, aber gut, da kommen wir gleich nochmal zu.
Kann ich aber auch kurz einhaken, das ist ja nicht so weit weg geografisch, auch wenn es natürlich im fränkischen Bayern ist, aber von uns aus nicht so weit weg. Und der Onkel von Barbara, der ist da regelmäßig gestartet und der war zu seiner Zeit, das war aber glaube ich so die Triathlon-Pionierszeit, sage ich mal noch, war der wohl auch recht gut. Sigi Ferstl, der war damals schon so unter 9 Stunden und sowas zu den Zeiten. Das war ja irgendwie, was war das dann, 99er, 2000er Anfang so in dem Bereich, also schon gefühlte Ewigkeit her natürlich. Aber deswegen ist Barbara schon sehr oft in Rot gewesen als Kind immer, weil die natürlich dann so die ganze Familie gefühlt vor Ort war, um natürlich da entsprechend zu supporten. Aber deswegen ist mir Rot natürlich schon geläufig, aber ich war noch nie da. Aber ich glaube, das ist so halt, wie du schon sagtest, so in Deutschland langdistanztechnisch, stimmungstechnisch wahrscheinlich fast unerreicht.
Ja, gut, jetzt würden natürlich die Frankfurter sofort sagen, ah, Moment mal, aber Frankfurt, da ist ja immer dieser Battle zwischen diesen beiden Veranstaltergemeinden, aber Felix Weißhöfer und seine Family, die das ja veranstalten in Rot, da das Besondere ist eher was anderes, nämlich die familiäre Atmosphäre, dass sie halt so einen ganzen Landkreis da wirklich an die Straße und an die Strecke stellen und da unglaublich viele Leute mithelfen und das ist ja jetzt nicht nur eine Triathlon-Szene aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, da die Leute wirklich umarmen, ja, im besten Sinne des Wortes und sich total um die Leute kümmern. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ja, weil, sagen wir mal, vom Setting erstmal, Schwimmen im Kanal. Da kannst du jetzt sagen, ja, ist schnell, aber, sagen wir mal, landschaftlich ist das jetzt nicht die Offenbarung. Da gibt es schönere Seen. Also wenn du den Roter Triathlon nimmst, das ist eine kürzere Distanz, wird im See geschwommen, das ist viel schöner. Ja. Aber das ist ja geschenkt. Du musst ja erstmal 3,8 Kilometer irgendwo gescheit schwimmen können mit ein paar tausend Leuten. Das ist ja die Herausforderung, da so ein Ding hinzukriegen. Dann hast du eine sehr schöne Radstrecke. Klar, da in der Gegend ist es natürlich fordernd, aber nicht zu schwer und auch nicht zu langweilig. Ja, also wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke und da eben wahnsinnig viele Leute an der Strecke und so weiter, alles klar. Aber wie gesagt, bei der Laufstrecke, also das wäre für mich, Marathon ja sowieso, haben wir ja schon drüber geredet, ne? Ihr Lieben da draußen, es tut mir leid, aber kommt da noch nicht in meinem Kopf vor. Wenn überhaupt, kann ich es mir wirklich nur im Rahmen eines Triathlons vorstellen. Das geht aber sehr lange auf einer Schotterstraße. Dann wieder halt an am Kanal entlang. Und das wäre für mich gar nichts. Ja, also erstmal, dass man natürlich sehr, sehr lange geradeaus läuft und dann mit Schotter. Und es ist ja leider dann doch häufig recht warm da. Sei mir nicht böse, Alex, aber erzähl mal, wie es dir da gegangen ist beim Laufen. Weil ich meine, jetzt noch mal ganz kurz, ja, zum Einordnen. Unter 9 Stunden, okay, ja. Aber die Kategorie, die frühstückt der Alex natürlich inzwischen, ja. 8 Stunden 40 2019, 8 Stunden 40, das ist schon eine richtige Ansage, ja. Wie ging es dir beim Laufen? Wie bist du da zurechtgekommen?
Auch eigentlich ganz gut, erstaunlicherweise. Also das beim ersten Mal muss man ja sagen, man hat da keine großen Erwartungen und läuft da erstmal rein. Und ich habe mir zum Glück habe ich nie daran gedacht, oh, jetzt noch ein Marathon, weil dann wird es wirklich lang, weil du
steigst. Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Nach 5 Stunden 40 oder so steigst du vom Rad. Und wenn du dann denkst, so jetzt noch mal ein Marathon, längster Lauf, den ich je gemacht habe, dann geht das in die Hose. Von daher, den bin ich so ein bisschen naiv angegangen, aber kontrolliert. Und ich muss sagen, mir liegt das eigentlich mit diesem Kanal und diesem langen Stück, dass man da geradeaus läuft, weil du durch die Stadt ja immer Leute hast und immer Supporter und an dem Kanal kommst du so einmal runter und kommst so irgendwie zu dir, hast ab und zu mal jemanden, der da steht, aber bist so irgendwie bei dir und dann drehst du ja einmal um und läufst wieder zurück. Dann hast du wieder Leute und dann, das Nervige ist, dass du dann halt nochmal nach oben läufst. Du läufst ja quasi erst nach unten, hast den Wendepunkt und könntest dann so wunderbar links in die Stadt abbiegen, musst aber nochmal nach oben.
Nochmal vorbei, ja. Also bist schon fast zu Hause und doch nicht zu Hause. Ne?
Und also das ist dann schon zäh, aber was ich viel gemeiner finde bei der Strecke, die haben sie ja vor ein paar Jahren mal geändert, ist, dass du dann zum Schluss berghoch läufst nach Büchenbach, das ist so ein ganz unscheinbarer Ort, da läufst du einmal um den See rum, aber du musst halt, ich glaube bei Kilometer 34 fängt das so an, dass du nochmal 2 Kilometer hochläufst, da geht natürlich dann auch deine Zeit runter und du denkst so, boah, ist das bei Kilometer 34, das muss doch nicht sein. Viel schlimmer ist aber, das Ding wieder runterzulaufen von Kilometer 37 bis 39 ungefähr, weil deine Oberschenkel natürlich total zumachen und du dann diesen Berg runterläufst. Aber du wirst halt immer wieder von diesen Stimmungsnestern getragen und das war schon ziemlich einmalig. Du bist dann aber auch froh, wenn es vorbei ist, bin ich auch ganz ehrlich.
Auf der anderen Seite ist ja, das können ja ganz viele, Philipp, weiß gar nicht, wie es dir geht, ja, also für mich ist es auch schwierig, wenn man permanent so eine Beschallung hat auf dem Ohr, ja, wie Alex gesagt hat, man kommt dann halt beim Laufen gar nicht so zu sich, ja. Es gibt ja viele Strecken, in Köln gibt es so Passagen, in Mainz gibt es so Passagen unten am Hafen, wo es wirklich ganz im Prinzip einsam und öde ist, aber da kommen die Leute wieder zu sich. In Frankfurt diese lange, der lange Rückweg da aus Höchst. In Berlin hast du es eigentlich nicht so recht, ja, weil da doch immer eigentlich irgendwo Menschen stehen. Ja, brauchst du auch mal so Erholungsphasen, wenn du so richtig harte, lange Läufe oder eben Marathonläufe hast?
Ich muss erstmal kurz hier noch mein Haupt in Sack und Asche packen. Ich kriege hier gerade von meiner Frau eine Info, was den Sigi anbelangt, dass ich kompletten Quatsch erzählt habe. Ich weiß nicht, ob ihr Kulmbach kennt, aber sie hat geschrieben 1999 in Kulmbach 8 Stunden 7, 22. Okay, sorry, dann war ich mit knapp unter 9 Stunden.
Das ist ein ganz klein bisschen schneller.
Minimal schneller. I'm sorry for that. Meine Triathlon-Expertise ist enorm.
Ausbaufähig, genau.
Vielleicht müsst ihr den nochmal in den Podcast einladen.
Aber wie gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her. Zu deiner Frage, Ralf, bezüglich der Stimmung. Es ist natürlich in den, gut, okay, ich würde mal sagen, wenn man das natürlich Hamburg und Berlin als Marathon vergleicht, da sind natürlich schon gewisse Unterschiede vorhanden. Also in Berlin ist es tatsächlich so, da gibt es eigentlich keine Stelle auf der Strecke, wo gefühlt nicht komplett Alarm an der Strecke ist, einfach weil so viele Leute teilnehmen. Dadurch sind aber auch sehr viele Leute und Angehörige und überhaupt Fans an der Strecke. Das ist brutal. Ich habe mir aber damals auch gedacht, wenn du halt erst Berlin kennst, als ersten, sag ich mal, jetzt gelaufenen oder gefinischten Marathon und danach nach Hamburg kommst, dann haben immer alle gesagt, ja, das wird nicht vergleichbar sein und Hamburg ist eine ganz andere Liga und so. Und da war ich extrem überrascht, dass ich, ehrlich gesagt, nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt so anders ist. Natürlich sind da weniger Zuschauer an der Strecke, aber bis auf den Part irgendwie da im Norden, ganz im Norden, irgendwie das ist so bei Kilometer 30 rum, ich glaube 28 bis 33, da ist man mal sehr weit nördlich unterwegs, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ansonsten fand ich es trotzdem auch mega an der Strecke und ich finde, also mir hilft es eher. Ich kenne das jetzt natürlich noch nicht so vergleichbar von Rennen im Ausland. Wie gesagt, Valencia war natürlich einfach nicht so viele Leute an der Strecke, was ja wahrscheinlich auch gut war in diesen Zeiten. Und in Rio war es ein Rundkurs, ein relativ kleiner, auch mit einer 10-Kilometer-Runde. Da war natürlich auch durchgehend wahnsinnig viel los. Ich empfinde es aber nicht so als störend, weil ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass wir so extrem konzentriert sein müssen, was auch die Verpflegungspunkte und sowas angeht, und das war zum Beispiel in Rio noch extremer als sonst, weil noch mehr Leute geballter laufen, weißt du, ich meine, Ralf kennt das natürlich auch von Berlin, da werden ja schon oft Gruppen zusammengestellt, sodass das halt eine überschaubare Größe ist, sodass das einigermaßen handelbar ist, aber bei Olympischen Spielen sind halt, kann auch mal sein, dass 50 Leute in der gleichen Gruppe laufen oder dass es halt nur zwei, drei große Gruppen gibt. Das macht natürlich generell das Thema Flaschen bekommen sehr viel schwieriger. Und dadurch, dass man da so angespannt und so konzentriert ist, kriegst du das teilweise irgendwann gar nicht mehr so mit, was da von außen eigentlich an Dauerbeschallung passiert und stattfindet. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das natürlich, weißt du, das ist auch für mich natürlich gar nicht vergleichbar. Ich kann mich da gar nicht reindenken, wie es wohl ist, eine Langdistanz Ironman also oder Triathlon zu machen, weil überhaupt 8, 9 oder noch länger Stunden am Stück Sport zu machen auf einem natürlich anderen Intensitätslevel, aber umso länger, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und ich glaube, für 8 Stunden, das wäre wirklich schwierig, wenn da wahrscheinlich, gut, im Schwimmen bist du vielleicht, hat man jetzt nicht so viel Anfeuerung, aber wahrscheinlich andere Probleme und wahrscheinlich arme Beine im Gesicht, ich weiß es nicht. Aber auf dem Rad, wenn es natürlich eine Radstrecke ist, wie vielleicht in Rot oder da gerade Solarer Berg, da ist es wahrscheinlich schon schwer, dass man auch dann vielleicht so bei sich bleibt, könnte ich mir vorstellen, oder so ein bisschen, vielleicht auch nicht zu früh irgendwie überpaced. Ich weiß nicht, kann das passieren bei 180 Kilometer, dass man dann vielleicht sagt, Mensch du, ich möchte die ersten 90 nicht zu krass reinhauen. Gut, ihr habt wahrscheinlich eure Watt Messer dran.
Also Wenn du da unbedacht reingehst, dann wirst du die Ziellinie nicht sehen. Das ist schon klar.
Übermotiviert aus dem Wasser direkt aufs Bike und feuerfrei ist wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Genau.
Also Langdistanz fängt eigentlich echt so nach 4-5 Stunden an vielleicht. Also das Gefühl habe ich immer, dass bei den, also du fährst die ersten 2-2,5 Stunden, fährst du halt in einem Intensitätsbereich, da könnte man nachts um 3 geweckt werden und du setzt dich hier auf die Rolle oder gehst raus und fährst Fahrrad und das ist locker. Und dann bist du an dem Tag X natürlich auch voll ausgeruht, Speicher bis oben hin voll und der Bereich ist so langweilig und du denkst dir mal, was tüdel ich hier eigentlich gerade rum? Hier sind überall Leute, ich will doch eigentlich mal zeigen, was ich kann. Aber das ist halt genau das, dass du die ersten 2 Stunden halt kontrolliert fährst, die ersten 3 vielleicht. Und das war auch immer das, wo ich dann irgendwie den Unterschied machen konnte. Also ich war dann immer in irgendwelchen Gruppenkämpfen gefangen, was mir gar nicht so lieb war, weil mich persönlich bremst das eher runter, weil die Gruppen teilweise dann nervös werden. Und wenn der vorne gerade irgendwie ein bisschen langsamer fährt, dann wird hinten einer nervös, überholt, merkt, oh, im Wind ist aber irgendwie anstrengender. Und dann ist das immer so ein Ziehharmonika-Effekt. Und ich hatte es bei beiden Rennen geschafft, dass ich so bei ungefähr Kilometer 100 eine Attacke gesetzt habe und dann weggekommen bin. Also da, wo sich die anderen dann aufgerieben haben, fängt dann so meine Stärke an. Also ich komme sehr über die lange Zeit. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht, dass du in den ersten 2,5 Stunden oder in den ersten 90, 100 Kilometern ein Pulver verschießt, sondern dass du es halt konstant fährst und du kannst hinten raus einfach viel, viel mehr verlieren, als dass du am Anfang irgendwie gewinnen kannst.
Und danach darfst du dann ja noch einen Marathon laufen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja? Philipp, du machst das ganz einfach. Ja, du nimmst jetzt einfach mal den 11.4., da bist du ja jetzt zu Hause. Ja, nimmst dir einen Marathon, den du schön fandest, ja, legst den in die Kassette rein und fährst einfach mal Fahrrad in der Zeit. Ja,
alleine das würde mir, glaube ich, schon ewig vorkommen.
Danach gehst du 30er laufen, das ist das Problem. Ja? Dann gehst du in 30er laufen. Ja? Wo ist das Ding? Das ist ja immer noch kein Long Run bei dir.
Und was ich mich jetzt schon die ganze Zeit hier frage, weil wir haben bisher noch nicht sehr viele, ich sage jetzt mal, Triathleten auch in der Sendung gehabt, die Langdistanzen machen. Muss ich gleich einschrecken. Ralf blickt wahrscheinlich gleich schon, ja, ich habe auch schon Triathlon gemacht.
Nee, alles gut. Da fängt es eigentlich auch erst an. Das ist schon alles richtig spannend. So.
Also, die Frage, die sich mir stellt, es gibt natürlich da diverse Produkte, die man natürlich nehmen kann. Die meisten sind ja, oder viele, die man zumindest im Marathon einsetzt, bei uns wird eigentlich fast ausschließlich oder die überwiegende Mehrheit das irgendwie in flüssiger Form lösen. Selbst Gels sind irgendwie nicht mehr so en vogue, würde ich sagen. Also das ist bei uns, zumindest bei uns in Anführungszeichen, die irgendwie das sehr schnell machen wollen. Auch aus Zeitgründen wird das nicht mehr so gemacht. Aber ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass man bei 8 Stunden, 9 Stunden sportliche Belastung sich das Thema Energie nur über Flüssigkeit reinballert. Isst man auf dem Rad was? Also, ich meine, hast du irgendwie, weiß nicht, Feschbrot im Anzug hinten drin? Oder?
Es gibt tatsächlich die legendären Bilder, Ralf wird sie kennen, wo sich Leute sonst was aufs Obere geklebt haben. Von Kartoffeln anfangen über Brezeln und Bananen, wird alles gesehen. Aber ich mache es tatsächlich auch nur über Flüssigkeit und
Kannst Gel. Du dir das über 8-9 Stunden in dieses süßes Zeug da reinballern? Weil mir reichen oft schon gute 2 Stunden und ich denke mir, oh, gib mir danach irgendwie ein alkoholfreies Weizen oder, keine Ahnung, irgendwas anderes vom Geschmack einfach.
Ja, das geht zum Glück ganz gut. Im Ziel musst du mit Süßen nichts mehr kommen. Also dann brauche ich irgendwie deftig und salzig, aber auf der Strecke geht's ganz gut. Und also ich kenne Leute, die essen was auf dem Rad, also die schneiden sich dann einen Riegel in ein paar Stücke, die irgendwie handlich sind, weil die sagen, sie brauchen einfach mal was zum Kauen. Und die Intensität ist ja auch so, dass du noch ganz gut kauen kannst beim Fahren. Ich persönlich mache es wirklich flüssig und mit Gels und auch viel mit Gels, weil du einfach sonst irgendwann auch ein Platzproblem hast auf dem Rad. Also wenn du jetzt mal sagst, 4,5 Stunden zum Beispiel und du willst deine 80, 85 Gramm Kohlenhydrate die Stunde bunkern, das wirst du nur mit Getränkepulver auch gar nicht hinbekommen, weil da bräuchtest du irgendwie 12 Flaschen, die du nicht ans Rad bekommst. Und ich mache es meistens so, dass ich vorne in diesem Trinksystem, was am Rad befestigt ist, habe ich so ein Getränkepulver, hinten in der Flasche auch nochmal ein Getränkepulver und dann ist im Rahmendreieck integriert so eine kleine Flasche und da packe ich mir mal Gels rein, also das ist wirklich hochkonzentriert und trinke dann aus dieser Gelflasche immer in regelmäßigen Abständen und spüle das nochmal mit Wasser oder mit dem Iso-Zeugs runter, weil du sonst anders gar nicht diese diese Menge.
Aber ich stelle mir schon geil vor, du haust dir Gel rein und trinkst dann noch ein Sportgetränk nach, wo wir schon denken, Alter, ich renne hier gerade einen Marathon, irgendwie so bei 19 km/h plus X. Und dann denkst du schon, wenn du so ein Getränk, so ein süßes Getränk dir reinziehst, irgendwie im Rennen und atmest, schon so, oh, okay, es ist schon krass, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber es ist schon geil, sich Gel reinzuballern und dann noch das mit einem Sportgetränk runterzuspülen.
Es gab aber mal einen Triathleten oder ein Triathlon-Trainer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der hat gesagt, Ironman is a eating and drinking game. Also der ja, am meisten essen und trinken kann und das auch verträgt, on, ne? der kriegt es hin. Und also letztendlich ist Ironman echt reine Mathematik, wenn du so willst, weil du sagst, du schwimmst, okay, dann du gehst mit vollen Speichern an den Start, schwimmst und dann kannst du dir ausrechnen, welche Intensität kannst du fahren, wie viel Kohlenhydrate verbrauchst du, wie viel kannst du zuführen und dann weißt du ungefähr, wie voll deine Speicher sind zum Start des Marathons und dann musst du da halt irgendwie durchkommen. Wenn du jetzt natürlich sagst, du verbrauchst pro Stunde auf dem Rad, weil du zu schnell fährst oder zu hart fährst, 60 Gramm mehr Kohlenhydrate, als du zuführen kannst, kannst du ja die Uhr danach stellen, wann deine Speicher leer sind. Und deswegen, das ist echt, also wenn du einen Ironman machst, und den wirst du ja irgendwann machen, weil das ist meine persönliche Mission hier heute in diesem Podcast. Ja, normalerweise nimmst du da einen Zettel und einen Stift und schreibst dir halt genau auf, wie viel kannst du pro, also Gramm pro Stunde zu dir nehmen. Das hat man ja als Leistungssportler irgendwann im Gefühl oder hat es trainiert im Training und kannst dann gucken, wie du es zu dir nimmst, also wo muss ich wann was trinken, essen, wo kommt Verpflegungszone und so, und dann kannst du ja schön runter schreiben und musst dich halt daran halten. Und deswegen ist das auch gar nicht so schlimm, finde ich, wenn man da am Kanal mal alleine läuft, weil du dich dann einfach auf solche Sachen konzentrieren kannst und nicht durch so einen Zuschauer mehr läufst und völlig vergisst zu essen, zu trinken, völlig überpaced und so.
Aber da gibt es natürlich sehr, sehr spannende Unterschiede. Also erstmal schon von dem, was von den Veranstaltern angeboten wird. Ja, ich komme ja auch überhaupt nicht klar auf das, was bei normalen Marathonveranstaltungen angeboten wird. Ich könnte im Leben beim Laufen keine Bananen essen. Ja, das ist mir vollkommen unverständlich. Also erstmal wäre mir das viel zu sauer und viel zu hart im Magen. Ich würde das nicht drin halten können, da bin ich ganz sicher. Aber zum Beispiel gibt's da ja auch ganz viel Orangenstücke. Das ist ja noch saurer. Ja, also das ist mir absolut unverständlich. In den USA ist es nicht unüblich, dass wirklich Salzbrezeln da rumliegen.
Ja, da und fällt mir wieder ein Kollege halt vom Frankfurt Marathon.
Ja. Und es gibt tatsächlich bei Marathonveranstaltungen in der zweiten Hälfte und bei Triathlonveranstaltungen sowieso gibt es Brühe.
Okay.
Ne, also da gibt's nicht nur Getränke, sondern eben auch Brühe. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Weil in den USA ist ja sehr häufig so, das kennt ihr ja auch, wenn ihr als Touristen schon mal irgendwie unterwegs wart, ist ja alles sehr stark gekühlt. Und wenn du die Verpflegungsgetränke sehr stark kühlst, dann kriegst du ganz schnell Probleme mit dem Magen. Ja, ist jetzt egal, ob es eine Marathon- oder eine Triathlon-Veranstaltung ist, weil es einfach zu hart ist. Ja, und wenn du dann noch zum Beispiel das klassische Getränk bei den Amerikanern, was Sportverpflegung angeht, ist Gatorade, was halt ganz viel angeboten wird, sehr hoch konzentriert. Ja, wir haben x-mal jetzt schon die Mischung geändert. Weil da Europäer ein großes Problem haben, wenn das so super kalt ist und dann noch in so einer harten Konzentration, ja, da kannst du die Dixies direkt dahinter aufstellen. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Ja.
Bei den Salzbrezeln muss ich direkt nochmal kurz an Julius Brink denken. Du hast es damals live kommentiert, glaube ich. Sensationell. Ja. Wer ihn nicht kennt, Beachvolleyball-Olympiasieger. Ich weiß gar nicht, wie er genau dazu gekommen ist, den Frankfurt-Marathon zu laufen. Also ist ja erstmal ein ehrenwerter Ansatz auf jeden Fall. Vor allem für einen ehemaligen Beachvolleyballer jetzt auch ein kleiner, das ist auch mal mittelmäßig große Veränderung, was die sportliche Beanspruchung anbelangt. Und er hat das jetzt, glaube ich, primär aus Fun gemacht. Es ging jetzt ja nicht um eine absolute Leistung, aber ich glaube, er hat sich trotzdem unterm Strich ein bisschen leichter vorgestellt, als es dann am Ende war. Vielleicht auch nicht ganz so viel trainiert, wie nötig wäre. Das hat er, glaube ich, sogar gesagt.
Ja, ich glaube, er hat nicht ganz so konsequent durchgezogen wie sein Beachvolleyball, ja, weil das hat er sehr, sehr, sehr konsequent gemacht. Und tatsächlich hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm. Also Beachvolleyballer, die sind schon auch sehr, sehr fit. Ja. Ich weiß nur, ich bin mal einmal mit seinem Partner, mit dem Jonas Reckermann, dreimal 15 Minuten gelaufen. Ja, gar keine Chance. Ja, also, weil die natürlich einfach, die spielen teilweise zwei, drei Matches am Tag. ja, bis zu 1,5 Stunden Länge, ja, das ist jetzt nicht nur, dass du immer noch den Arm schnell bewegen musst, sondern das ist eben auch im Sand hin und her gerenne. Also die sind schon richtig fit, ja. Aber einen langen Lauf sollte man vorher schon mal gemacht haben, wenn man Marathon laufen will, ja.
Also ich hätte gar kein Geld dabei, muss ich sagen, aber er ist einfach ab.
Bin nicht ganz sicher, ob er die bezahlt hat.
Er ist einfach abgebogen in die Tankstelle
oder ob der,
und hat sich eine Packung Salz
gegeben. Ob der Kollege vom HR da noch die Quittung gekriegt hat.
Das war live im HR zu sehen, das war sensationell. Markus Philipp mit reinmarschiert und so, was machst du denn jetzt hier gerade? Ja, ich habe jetzt irgendwie Lust auf Salzbrezel. Das war sensationell.
Ja, das Problem ist ja, das hat ja jeder auch schon mal erlebt, so, was machst du, wenn du Krämpfe kriegst? Ja? Das ist ja auch immer so ein Punkt, Salzhaushalt. Ja, spätestens wenn es warm ist, dann ist das ja nochmal ein weiterer Ernährungspunkt, den man berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich einen langen Lauf habe oder einen Marathon in Hitze mache, muss ich mir über Salz Gedanken machen. Ja, wenn ich das nicht mache, wird das ein Problem sein. Und er hatte da ganz stark Krämpfe. Das hatte, glaube ich, eher damit zu tun, dass er keine langen Läufe gemacht hat, aber gut. Und hat gedacht, okay, was mache ich bei Krämpfen? Salz. Wo kriege ich jetzt Salz her? Tanke, Salz, Salzbrezel. Ja, also ganz einfache Assoziationskette.
Ist dann Ping. In seiner Tüte also auf Salzbrezel weiter marschiert. Genau. Aber er hat gefinisht, das muss man schon auch sagen. Ne? Also er hat auf jeden Fall am Ende noch durchgezogen. Auf jeden Fall Props. Ich guck mal, ob ich den, vielleicht gibt es einen Clip irgendwie im Internet auf YouTube oder keine Ahnung.
Ja, den gibt es, glaube ich, glaub ich noch.
Das war sehr, sehr entertaining auf jeden Fall. Das sieht man jetzt auch nicht alle Tage.
Ja. Und übrigens, Alex, weil du es gesagt hast, ne, das habe ich mir früher sehr, sehr gerne angeguckt, ja, was Profis, ja, jetzt nicht die Age-Group-Athleten, was Profis mitnehmen in ihren tatsächlich Oberrohrtaschen, ja. Klammer auf, Oberrohrtaschen sind sowieso verboten, Klammer zu. Ja, du kaufst dir ein Fahrrad, nicht selten jenseits von 10.000 Euro. Ja, die sind 58 Mal durch den Windkanal durch, ja, und was machen die Leute dann? Kleben da in 20er Batterien Riegel drauf, ja, oder irgendwelche anderen Sachen, ja, und zwar aufs Oberrohr und auf den Lenker. Ja, also da, wo Aerodynamik schon auch jetzt keine Riesenrolle, aber eine Rolle spielt. Das
wird
ja
immer besser im weiteren
Verlauf des Rennens. Das passt doch irgendwie
nicht zusammen. Das wird ja immer weniger, was auf den Rohren
dann ist. Ist klar. Da merkst du, wie du schneller wirst. Du rollst immer leichter. Ja. Und tatsächlich, Alex, weil du es gesagt hast, Caro Steffen, ja, die hatte immer in einer kleinen Tasche auf dem Oberrohr gesalzene Kartoffeln drin.
Oh, okay.
Ja?
Aber Kartoffeln stehen ja eh unter dem Verdacht, dass die sehr gut aufgenommen werden.
Genau, ne? Also es ist ja, was du gesagt hast, ist ja, man muss genug zu sich nehmen, aber man muss auch die Chance haben, es auf sich aufzunehmen. Ja, also der Körper muss das ja verwerten, sonst nützt es dir gar nichts. Ja, du kannst das alles reinstopfen, wenn es durchrauscht oder viele kommt ja dann leider beim Laufen spätestens, wenn es zu warm ist, auch mal oben wieder raus. Ja, du musst es halt auch verdauen können. Ja, und Kartoffeln ist nicht so eine schlechte Geschichte. Ja, ich habe tatsächlich auch mal bei einer halben Distanz auf Mallorca, wo es auch relativ warm war und ich wusste, okay, das wird nachher beim Laufen schon eine Herausforderung für mich. Ich kann das nicht gut ab im warmen Laufen. Ich habe dann gesalzene Mandeln mitgenommen. Ja, die kann man sich dann halt in die Tasche stecken, ja, und dann halt alle paar Kilometer einfach in den Mund rein, so ein bisschen zerkauen und dann auch das Salz halt wirken lassen, hat mir sehr gut getan.
Ja, und letztendlich muss man ja sagen, also egal, ob es ein Halbmarathon ist oder Marathon, Halb-Ironman, das Schöne bei den Distanzen ist ja, dass an erster Stelle steht immer irgendwie das Finish und die Zeit ist, zumindest wenn man jetzt kein Profi ist wie Philipp, wo es dann irgendwie um Quali-Zeiten geht und so, die Zeit ist, finde ich, immer erstmal sekundär, dass wenn du ins Ziel kommst, hast du schon mal was erreicht und wenn dir die Kartoffel hilft, wenn dir die gesalzenen Mandeln helfen, du brauchst ja Energie. Also nur auf Wasser wirst du nicht ins Ziel kommen. Vielleicht bei einem halben schon, aber darüber hinaus.
Gut, an der Stelle würde jetzt natürlich der erste deutsche Sieger auf Hawaii, Thomas Hellriegel, sagen, Moment mal. Ja, der ist ja sehr oldschool, aber der hat halt ein unfassbares Fettverbrennungssystem. Ja? Der fährt halt sehr, 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 sehr lange Strecken auf Wasser.
Oh, okay, krass.
Ja. Und hält dann an irgendeiner Tanke an und donnert sich 2 Liter Cola rein.
Das Radfahrergedächtnis, nicht das Cola.
Ja, genau.
Aber ich würde sagen, wir wechseln vom Sport. Zumindest würde mich interessieren, wie aus den Triathlon-Anfängen die Idee kam, sich selbstständig zu machen. Das ist ja generell mal mit einem gewissen Risiko verbunden. Und dann sich das Thema Socken für sich zu entdecken. Also ich meine, im Triathlon-Bereich gäbe es sicherlich viele Möglichkeiten zu sagen, ich finde da irgendwie, das wäre ein fancy Produkt, was wir unbedingt brauchen. Wie kam es dazu, dass du zusammen mit zwei Kollegen, ne, so muss man das glaube ich richtigerweise sagen, die Idee hattet, ihr startet euer eigenes Unternehmen mit In Silence?
Das war echt so eine Geschichte, weil wir einfach, oder weil ich in dem Fall den Need gesehen habe. Also es war klassisch von einer Radausfahrt, ich war fertig angezogen und nur noch die Socken haben gefehlt und ich habe meine Schublade aufgemacht und habe irgendwie Socken mit Löchern gesehen und dann sehr gute Socken, aber sehr schlicht und dann wieder total abgefahrene Socken vom Design, wo ich dann aber dachte, boah, jetzt für eine anstrengende Einheit, da will ich jetzt auch nicht drauf setzen und dann hatte ich in so einem Anflug von genervt sein gesagt, so Mann, ey, irgendwie sind sie gut oder aber sind langweilig oder andersrum und eigentlich müsste man es mal selber machen. Und der Max, der mein bester Kumpel ist, ich glaube, seitdem ich 3 bin oder so, also wir sind echt Sandkastenfreunde, wir haben damals auch zusammen gewohnt und der stand glücklicherweise gerade in der Tür und hatte sich das ganze Spektakel angeguckt und angehört. Und ich hatte witzigerweise nie dieses Bedürfnis oder auch nicht den Wunsch, irgendwie mal zu gründen oder so. Da brauchst du ja auch ein gewisses Mindset für und das hatte ich eigentlich gar nicht. Und Max war komplett das Gegenteil. Der hatte immer den Wunsch und hatte auch schon mehrere Ideen, hat aber nie so seinen Verbündeten gefunden. Und dann sind die beiden Welten da aufeinander getroffen. Also ich hatte irgendwie das Produkt, auf das ich Bock hatte und wo ich offensichtlich gemerkt habe, so irgendwie, das müsste man doch mal machen. Und er hatte dieses Gründer-Mindset. Und dann hat er da ganz klar die Zügel in die Hand genommen und hat ganz viel recherchiert. Und du stehst ja vor so einem riesen Berg an To-Dos und dann Herausforderungen, also wie verkauft man die überhaupt, gibt es da Systeme, wie ist das dann mit dem Versand, wo kriegen wir überhaupt Socken her, und da hat er ganz viel hat er in die Hand genommen und der dritte von uns, der kam dann tatsächlich später dazu, das ist unser Designer Pavel, das ist auch ein bisschen aus der Not geboren, also wir sind total froh, dass wir ihn an Bord haben, aber wir hatten einfach zu zweit diese Idee, hatten dann auch irgendwann so eine Art von Produkt, mit der wir schon ganz, ganz zufrieden waren, die aber immer noch optimiert wurde und dachten dann so, okay, jetzt müssen wir da ein Design draufbringen. Wir haben noch kein Logo. Eine Website muss designt werden. Man braucht auch mal sowas wie einen Flyer und. Und dann haben wir uns einfach mal naiv, wie wir sind, ein Angebot von einer Agentur eingeholt. Und das war halt deutlich über unserem Gesamtbudget, was wir hatten. Also wir hatten keinen Investor, keinen Kredit. Also bis zum heutigen Tag ist alles irgendwie selbstfinanziert. Und dann haben wir gedacht, so okay, bevor wir jetzt hier eine Agentur das Geld hinterherwerfen und dann immer noch nicht wissen, ob wir damit zufrieden sind, versuchen wir mal jemanden zu finden, der irgendwie genauso bekloppt ist wie wir, Bock hat und dieses Risiko eingeht, also an einem Unternehmen beteiligt zu werden, einfach mal loszulegen, ohne Bezahlung, neben seinem Fulltime-Job und einfach mal zu gucken, was draus wird und was man draus machen kann. Und dann hatten wir unterschiedliche Gespräche und mit Pavel hatten wir von Anfang an irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das war so auf Augenhöhe, der hat auch gebrannt. Ja, und seitdem sind wir zu dritt und haben es dann irgendwie Stück für Stück in die Realität umgesetzt.
Da stellt sich mir die Frage, wo findet man solche Leute? Das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht das Klassische, ich schreibe mal kurz hier bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer rein, hey, wir suchen gerade einen Designer, falls du gerade nichts zu tun hast oder übrige Zeit hast, melde dich doch mal bei uns, bezahlen werden wir erstmal nichts, aber lass uns doch mal schauen, wo der Weg vielleicht gemeinsam hinführt.
Ja, es gab so ein paar Plattform im Internet, wo sich Selbstständige und Freiberufler und so anbieten. Okay. Das haben wir. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Pavel kam über eBay Kleinanzeigen. So komisch das jetzt klingt, aber ich glaube auch, er kam auf uns zu, weil also Pavel hatte damals noch Fulltime für eine Agentur gearbeitet. Von daher schließe ich jetzt gerade eigentlich aus, dass der auf so einer selbstständigen Plattform unterwegs war. Und wir hatten da einfach mal reingesetzt. Wir haben eine Idee, wer hat Bock? Und ein paar Leute haben sich gemeldet und ein paar haben wir angeschrieben und ja, er war einer davon.
Also ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist, aber in Köln oder in Hamburg geht man einfach in ein bestimmtes Viertel und setzt sich den ganzen Tag ins Café und da quatscht einfach einen an. Irgendwer beißt dann schon an. Ja, das ist relativ einfach. Ja, da haben alle Projekte. Ja. Die realisieren noch nicht, das ist das Entscheidende.
Ja. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt damals beide, also in dem Fall primär ja mal du und Max, hattet ihr dann noch Jobs oder wart ihr noch im Studium oder habt ihr quasi das aus dem Studium raus gegründet oder?
Also Max hatte einen Job Fulltime-Job, auch in einer Agentur, war so im Marketing unterwegs, hatte teilweise Crowdfunding-Projekte geleitet und war da voll eingespannt, war auch glücklich. Und ich war in den Endzügen meines Studiums, Masterstudium, hatte aber parallel schon gejobbt und war, also ich war schon selbstständig da zu dem Zeitpunkt. Ich hatte hier das Marketing für einen Triathlon-Laden um die Ecke gemacht, hatte so ein bisschen im Athletenmanagement gearbeitet, hatte noch ein paar Trainerstunden und so teilweise gegeben. Also ich war auch schon irgendwie ganz gut ausgelastet, aber ich habe bis zum heutigen Tag eigentlich nie diese typische Angestellten-Erfahrung gemacht.
Braucht auch kein Mensch, ehrlich gesagt. Das, wenn man das mal eine Weile hatte, also. Ja, dann vor allen Dingen, weißt du, wenn man dann in so einer Agentur ist, ja, und die dann sagen, wie? 19.30 Uhr schon nach Hause? Was ist mit dir los? Ja, bist du krank, oder? Ja. Was willst du schon zu Hause? Ja, das brauchen wir ja auch nicht. Sag mal, aber beim Thema Socken, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du eine Menge Tennissocken hattest, die ja zum Laufen auch vollkommen ungeeignet sind, aus meiner Sicht, ja. Aber das Entscheidende und die entscheidende Frage, die sich ja jeder stellt, der spätestens, wenn man nicht mehr alleine lebt, ja, ist ja die eine Frage, die man sich wirklich stellt. Hier hinter mir liegt nämlich so die Einzelsocken Asylsuchenden Stelle. Ja, gibt es das Sockenmonster? Du bist jetzt vom Fach. Gibt es das Sockenmonster?
Muss es geben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja, also da gibt's ja auch keine rationale Erklärung für, ja, weil man findet in keiner Waschmaschine der Welt irgendeine Socke, aber sie gehen verloren, ja. Und da hatte ich ehrlich gesagt, Philipp, bei deinem Design auch den Verdacht, dass dein Design so entstanden ist.
Also, dass du meinst, dass man hat verschiedene Socken verloren dann, hast. Wir wollten es den Leuten einfach eigentlich einfach machen, dass man nicht draufschreiben muss links und rechts, sondern einmal pink oder einmal schwarz-weiß, dann seid ihr richtig unterwegs. Und das ist ja eigentlich eine Hilfe für alle Beteiligten. Ja, wir können ja vielleicht kurz, also das, was mich interessieren würde, ist natürlich, wie ihr generell so schnell, ich sag mal, so eine Awareness in bestimmten Kreisen generiert habt, was ja spannend ist, gerade ohne, dass ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, krasses Venture Capital hattet oder irgendwelche sonstigen Geldgeber, die da massiv Kohle reingepusht haben, um Marketing zu betreiben, sondern es ist, finde ich umso bemerkenswerter, wenn man ohne diese externen Zuflüsse es trotzdem schafft, in bestimmten Sportkreisen ja relativ schnell irgendwie in den Köpfen drin zu sein. Und ich muss ja gestehen, bevor wir unsere Zusammenarbeit gestartet haben, wart ihr mir zumindest ein Begriff, obwohl ich ja jetzt eben nicht unbedingt aus der Triathlon-Szene komme, ein Begriff insofern, dass ich schon wusste, okay, das ist eine Firma, die kommt aus Hamburg und die machen irgendwie fancy Sockendesigns, also Performance-Sockenbereich, sage ich jetzt mal. Wenn man 2018 startet und selber eine Affinität zu Triathlon hat, ist natürlich schon klar, dass man wahrscheinlich versucht, in dieser Szene zunächst mal Fuß zu fassen. Ich fand aber schon, dass ihr relativ schnell, und das hat man ja auch häufiger dann auch bei verschiedenen Instagram-Posts gesehen, ich weiß nicht, ob die alle die Socken von euch geschickt bekommen haben oder ob dann auch Leute sich die natürlich auch selber kaufen, außer auch bei bekannteren Athleten, relativ schnell gesehen hat. War das so ein bisschen die Strategie, dass ihr, oder sagen wir mal, wann habt ihr das erste Mal mit Athleten direkt versucht zusammenzuarbeiten? War es am Anfang so, ihr schickt einfach ein paar Goodies mal raus an Leute, die ihr irgendwie cool fandet und im besten Falle ziehen die Socken an? Das machen ja doch auch ein paar Brands, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht so unüblich, vor allem wenn man irgendwie auf Instagram unterwegs ist, da kriegt man vergleichbare Anfragen ja doch regelmäßig, sage ich jetzt mal. Oder habt ihr gezielt schon gesagt, hey, die und die Person kenne ich oder finde ich cool, lass mal schauen, ob wir mit denen was starten können?
Ja, also so völlig blind rausgeschickt haben wir eigentlich nie was. Also so auf, das kennt man ja auch von ganz großen Marken, die dann irgendwelchen Promis was schicken und vielleicht ziehen sie es ja an.
Oder und am nächsten Tag verkaufen wir eine Million Stück von irgendwas.
Genau. Das haben wir nicht. Das ging relativ schnell. Der Triathlon-Kreis ist halt echt klein und ich hatte dann einen ganz guten Draht zu ein paar Profis, aber auch zu Age-Groupern und Leuten, die irgendwas zu sagen oder zu bewegen haben. Und das erste Mal, dass wir so aktiv mit einem Athleten zusammengearbeitet haben oder einer Athletin in dem Fall, das war mit der Daniela Semmler damals noch, jetzt Daniela Bleimehl, die hat das ganze Projekt von Anfang an begleitet. Also ich war noch im Januar, also noch bevor wir überhaupt das erste Produkt auf dem Markt hatten, mit ihr im Trainingslager. Und da hatte sie natürlich auch schon immer die Prototypen gesehen. Dann saß ich nochmal irgendwann hier in Hamburg, als sie zu einer Pressekonferenz war, hier am Tisch. Da hatte ich ihr dann die fertigen Designs gezeigt und habe sie mal nach ihrer Meinung gefragt. Und sie ist halt eine gute Freundin von mir und dann hatte man so ganz offen darüber gesprochen und sie hat das begleitet. Und dann sind wir am 18.06., also 18. Juni 2018 auf den Markt gegangen, haben den Shop online gestellt und 13 Tage später war die Challenge rot. Meine erste Langdistanz und das legendäre Frauenrennen, wo Daniela Semmler dann in unseren Socken, das war so ein Gefallen, den sie mir getan hat, was waren es? Ich glaube, 11 Sekunden vor Lucy Charles gewonnen hat, also bei einer Zeit von 8 Stunden 43, 11 Sekunden, das war halt so eins der dramatischsten Finishes aller Zeiten und der Tag war halt sensationell, weil es machst halt deine erste Langdistanz, dann kommt dir deine gute Freundin noch irgendwie am Kanal entgegen, dann noch auf Platz an zweiter Position und dann merkst du im Rennen, wenn sie wieder entgegenkommt, so, irgendwie kommt die näher und dann habe ich auch, als ich über den Marktplatz gelaufen bin, da ist von Erdinger ist da ein kompletter Markt im Prinzip in Beschlag genommen und da wurde gerade, als ich rübergelaufen, gesagt, und Daniela Semmler holt sich die Führung von Lucy Charles und da ging gar nichts mehr, weil ich wusste, ich laufe ihr entgegen, gleich kommt sie vorbei und sie ist gerade in Führung mit meinen Socken, was ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie schon mitbekommen habe und dann hat sie halt dieses Rennen gewonnen und war auf jeder Triathlon-Zeitung, zumindest auf der Titelseite, weil das so ein legendäres Bild war. Beide liegen da völlig erschöpft im Ziel nebeneinander. Und daraus haben wir dann halt gesagt, so, da muss man jetzt eigentlich was draus machen, weil die Geschichte ist so geil. Du hast das hier alles mitbegleitet mit uns. Ich bin dir für ewig dankbar, dass du meine Socken angezogen hast und dass du uns vertraut hast, weil sie hat die 2 Tage vor dem Rennen von mir in die Hand gedrückt bekommen. Und ich habe ihr gesagt, ey, bitte, zieh die bitte nur an, wenn du dir wirklich sicher bist, weil ich kann das und will das nicht beantworten, wenn du jetzt irgendwie Blasen bekommst oder sonst was. Und ja, die Geschichte war einfach so gut, dass wir gesagt haben, so eigentlich müsste man dann was machen. Und dann haben wir mit ihr im Dezember das erste eigene Design rausgebracht. Und das zieht sich jetzt so durch seitdem. Und dann sind natürlich irgendwie einige andere Athleten in meinem Laufe der Zeit dazugekommen. Und es gibt aber auch viele, die sich die Socken gekauft haben, wo ich es dann ab und zu mal auf Instagram oder so sehe, die jetzt aber keine Werbung machen, weil sie es nicht machen dürfen. Und es ist aber bei weitem nicht alles irgendwie gesponsert oder umsonst zugeschickt oder so. Häufig steht da halt nochmal Werbung drauf, weil gerade irgendwie jeder bei Instagram Werbung schreibt aus Vorsichtsmaßnahmen und so. Also wir sind da deutlich konservativer, als man das, glaube ich, denken könnte.
Also vielleicht, um die Fallhöhe nochmal klar zu machen, wir reden von Daniela Semmler, international renommierte Triathletin, die aber jetzt für ihre überragende Radqualität bekannt war, nicht für ihre überragende Laufqualität. Die trifft auf Lucy Charles Barclay, heißt sie inzwischen, hat ihren langjährigen Freund geheiratet, die als Zweitplatzierte von Hawaii dahingekommen ist, ja, aufstrebende, deutlich jüngere Athletin, noch absolute Weltklasse-Athletin, ja, die eine sensationelle Schwimmerin ist, eine sehr gute Radfahrerin, aber nicht so gut wie Daniela und eine sehr okay Läuferin und wo jeder gesagt hat, okay, wenn die in der Nähe ist von Daniela nach dem Radfahren, dann wird Daniela wahrscheinlich keine Chance gegen sie haben. Ja, also das ist die Fallhöhe, ja, dass du nicht sagst, okay, Daniela ist jetzt die Top-Läuferin, die da hinten noch jemanden holen kann, ja, sondern eigentlich hattest du das Ding schon für Charles Barkley abgehakt, ja, und dann entwickelt sich das halt in eine ganz andere Richtung, ja, weil sie plötzlich Rückenwind hat, ja, muss ja an den Socken gelegen haben, wie soll es sonst sein?
Absolut.
Ja, ja, und da sind halt all die Fragen, die wir eben diskutiert haben, ja, besser gepaced, besser ernährt, keine Ahnung, ja, aber jeder, der schon mal so eine Situation hatte, sich irgendwie lange mit jemandem gebettelt zu haben und dann wird das Ding im Prinzip ausgesprintet. Ja, das war irgendwo im Bereich von 10 Sekunden. Das ist ja Pillepalle bei so einer Rennzeit. Ja, du sprintest das dann halt auf dem Teppich im kleinen Stadion da in Rot halt aus. Ja, und Daniela gewinnt das Heimrennen, das ikonografische Rennen aufgrund ihrer Laufleistung. Ja, nicht wissend, ob sie mit den Socken überhaupt zurechtkommt, Langlauf machen kann. Ihr wisst das alle, die schon mal gelaufen sind. Nichts ist schlimmer, als wenn man Socken hat, entweder die rutschen, zwicken oder sonst irgendwas machen. Da gehst du ja kaputt. Und das ist nicht ganz die klassische Lehre, 2 Tage vorher neue Socken zu kriegen, die noch nie angehabt zu haben. Ja, da geht nur drüber, Philipp, ne, so wie du, Socken aus dem, ach Quatsch, Schuhe aus dem Karton holen,
genau,
und los.
Genau, bei mir geht das, weil bei den Adizero Modellen von Adidas, die fühlen sich schon an wie maßgeschneidert, zumindest in Größe UK 11. Aber Es gibt natürlich auch andere Beispiele von vielleicht noch ein bisschen schnelleren Athleten, die bei einem anderen Sponsor sind. Ich erinnere mich da an Berlin 2015, die auch so eine Aktion gebracht haben und meinten, es ist eine gute Idee, am Tag vom Wettkampf nochmal neue Schuhe zu nehmen.
Ja, Eliud Kipchoge, ihr erinnert ist euch, dumm, ja, als dann die Innensohlen ausgerutscht sind. Und ja,
du halt so 42 Kilometer laufen
aber, musst. Aber stylmäßig war das ganz das weit vorne. Das
hat es noch nie gegeben, auf jeden Fall.
Ja, und Alex, korrigier mich, aber marketingmäßig ist sowas ja viel besser, ja, als wenn du das Ding glatt durchziehst. Da kannst du sagen, ja, der ist halt der Berlin-Marathonsieger, ja, aber Eliud war ja zu dem Zeitpunkt schon jemand in der Szene, ja, und zwar relativ weit vorne. Aber das Rennen hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, ja, und ist nicht nur auf russischen Plattformen, ja, wie wir letzte Woche den Flieger von Richard Ringer besprochen haben, sondern ja weltweit in allen Sport- und Laufplattformen dieser Erde vorgekommen, mit dem Blick auf die Schuhe. Ja, also wenn du nicht wüsstest, dass es nicht absichtlich war, müsstest du sagen, also das ist eine geile Marketingnummer.
aber wirklich.
Aber gut, das Ding kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Alex, stell dir vor, Daniela hätte gesagt, ja, bei Kilometer 35 habe ich mich super gefühlt, aber dann habe ich Blasen gekriegt und dann konnte ich nicht mehr und bin Vierte geworden. Weißt du, dann möchte ich nicht in eure Haut stecken, ja, weil dann ist natürlich, hast du natürlich voll verwachst, ne?
Ja, es war auch echt skurril, weil wir, also sie ist mit ihrem damaligen Freund, jetzt Mann, zu mir in die Unterkunft gekommen. Sie sind spontan einen Tag eher angereist, als es eigentlich geplant war und hatten dann noch kein Hotelzimmer. Und haben dann eine Nacht bei mir quasi gepennt, weil meine Familie auch noch nicht da war. Und wir saßen da wirklich am Essenstisch und haben über diese Socken gesprochen. Und dann hatte sie die mal hochgezogen. Sie stand so zwischen zwei Größen. Und dann war sie mal bei der einen so, ah, ist die vielleicht ein bisschen zu hoch, drückt die dann hier auf die Wade. Und dann saß ich immer auf der einen Seite und habe gesagt, ey, zieh die bloß nicht an. Bleib bei dem, was du kennst. Also mach das bloß nicht. Und auf der
Angst,
anderen Seite
ja,
war
pure
Moritz.
Angst.
Ja, auf der anderen Seite war Moritz, also ihr Freund, der mir dachte, ach komm, das geht schon. Also mach das einfach. Und versuch das morgen einmal und gut ist. Und also ich wusste tatsächlich bis zum Renntag auch nicht, ob sie die jetzt trägt oder nicht. Aber also die Geschichte ist halt einfach so überragend und so gut. Das war dann einfach der perfekte Aufhänger. Und generell ziehen wir es ja bis heute so durch, dass wir mit unseren Athleten irgendwie versuchen, was Besonderes zu machen und nicht nur irgendwie Socken in die Hand drücken und dann hoffen, dass es irgendwie einen Werbeeffekt gibt, sondern wir versuchen ja schon irgendwie, ich glaube, Philipp kann das bestätigen, irgendwie eng zusammenzuarbeiten und dann auch Projekte zu machen, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat, aber irgendwie cool sind. Und das versuchen wir so durchzuziehen.
Ja, bei meinem letzten Wettkampf, das war die halbe Distanz in Almere, ist auch schon länger her, nämlich 2019, ja, da habe ich weder gewusst, dass du damit zu tun hast, noch dass ihr aus Deutschland seid, sondern ich habe das immer noch nach Italien verortet, ehrlich gesagt, weil es ja mehrere unterschiedliche Anbieter gibt, die sich ja halt in die Richtung entwickelt haben. Ja, irgendwann hat ja mal, was weiß ich, so Happy Socks angefangen mit bunten Socken, aber nichts mit Sport gemacht. Ja, und dann ja, wo gibt's coole Designs, die Sport haben? Ja, und dann hat man halt mal Socken an, die passen. Ne? Aber ich habe die vorher ausprobiert. Ja, also ich bin dann nicht einfach zwei Tage vorher mit den neuen Dingern los. Ja, also so am Tag noch die Tags abreißen.
Ne? Ja, das würde ich auch jedem raten. Also damals kein Vorbild nehmen am Profi-Triathleten, sondern immer testen.
Ja, ich habe tatsächlich, wir hatten das auf Instagram ja besprochen oder so ein bisschen, waren wir, glaube ich, beide gespannt, weil man die ersten Leute mit, in dem Fall jetzt bei mir, mit dem eigenen Design sieht. Und auf Instagram haben wir natürlich schon einige Leute getroffen, aber ich habe tatsächlich am vergangenen Sonntag hier vor den Toren Regensburgs im Nabtal schon die erste Person getroffen, die Socken getragen hat, jetzt mir später extra sogar auch nochmal in Instagram verlinkt. Ist schon ungewöhnlich, also ein komisches Gefühl, so ein bisschen, ein schönes Gefühl, aber irgendwie komisch, wenn man weiß, dass man da zusammen mit euch ja doch auch länger schon dran rumgetüftelt hat und dann irgendwann überhaupt das erste Mal selber in der Hand zu haben, aber noch ungewöhnlicher auf jeden Fall, wenn man die ersten Leute damit auch live irgendwo draußen sieht, ist für mich auch ein neuer Prozess in der Form, dass ich sage, also es ist jetzt nicht unüblich, dass man als, sagen wir es mal, als Profisportler natürlich auch häufig Feedback gibt zu, naja, neuen Produkten oder in diese Entwicklung mit eingebunden wird. Egal, ob das im Sports-Nutrition-Bereich ist, da war auch bei Ultrasports damals mit den Beats, da war ich bei relativ vielen Prototypen mit eingebunden. Hab damals, muss ich sagen, relativ viel was beim Geschmack moniert. Ich weiß, dass die natürlich relativ wenig Geschmacksstoffe oder Verstärker oder was reinmachen wollen. Das ist ja auch alles grundsätzlich eine gute Sache. Und ich glaube auch, dass der Beats dann ein super Produkt ist. Aber damals habe ich auch gesagt, also Man muss halt schauen, dass es trotzdem so ist, dass man das natürlich irgendwie halbwegs vernünftig runterbringt. Ne? Das muss jetzt nicht pappsüß sein, aber es sollte schon irgendwie so schmecken, dass du das Gefühl hast, da habe ich zumindest mal 30 Kilometer Bock drauf, das zu trinken. Und die anderen 12, die schaffst du dann auch noch irgendwie. Aber das ist dann auch zwar schön, das dann am Ende zu sehen, dass das irgendwie umgesetzt wird und gemacht wird, aber es ist ja dann noch trotzdem... Hast du einen Teil dazu beigetragen? Ist jetzt nicht in Anführungszeichen dein Produkt. Genauso bei Adidas. Natürlich ist man da in die Entwicklung auch von Prototypen mit eingebunden. Natürlich ist es schön zu sehen, dass gewisses Feedback und vielleicht bei Zeiten auch mal Kritik irgendwie umgesetzt wird. Also fand ich zum Beispiel auch bemerkenswert, diese Entwicklungsschritte von einem Adi Zero Pro zum Adios Pro. Das war ja auch nochmal, also nicht, dass der Adi Zero Pro ein schlechter Schuh ist, das ist ein super Schuh, aber es ist halt im weitesten Sinne so ein bisschen eine Fortentwicklung vom Adios gewesen und jetzt nicht der große Next Step, der jetzt letztlich am Ende der Adios Pro war. Und dann zu sehen, dass irgendwann doch dieses Ding kommt und du 3-4 Monate später mal den ersten quasi Prototypen dann auch mal hast im Training, das ist cool. Aber was anderes ist natürlich, wenn man in dem Fall mit euch, ihr seid ja natürlich ein sehr noch junges Unternehmen und auch natürlich sehr schlankes Unternehmen. Da gibt es nicht, glaube ich, sehr viel, wie soll ich sagen, hierarchische Strukturen und was weiß ich was Ebenen, sondern man hat halt da direkte Ansprechpartner und dementsprechend schnell lassen sich da Dinge halt auch bewegen und umsetzen. Das ist natürlich schon cool, weil es halt eine andere Dynamik hat. Und wenn man dann, wie gesagt, das in dem Fall jetzt das erste Design dann auch mal so hinbekommt. Ich weiß noch, die Prototypen liegen bei mir auch noch im Schrank. Ich finde auch, dass da nochmal ein Unterschied auf jeden Fall vorhanden ist. Nicht vom...
Aber sag mal, warum habt ihr euch dann doch dagegen entschieden, dass dein Gesicht da drauf ist?
Die wollen ja Socken verkaufen, weißt du?
Das kommt dann im zweiten.
Ich wollte gerade sagen, die Leute wissen ja noch nicht, also was im zweiten Design kommt.
Wenn einer zu kräftige Waden hat, ist das ungünstig für das den Tank. Das Gesicht
auseinander. also das ist natürlich, das macht schon Bock natürlich auf jeden Fall. Und bin auch schon voller Vorfreude auf das zweite Design. Dazu aber vielleicht nochmal kurz eure... Oder euer, wie soll ich sagen, wie war das? Was war der Anlass? Also wir sind ja auch eher durch Zufall in Kontakt gekommen. Was war bei euch so der Schritt, dass ihr gesagt habt, wir versuchen mal mit einem Läufer zu tun? Ich meine, im Triathlon seid ihr ja schon recht bekannt, glaube ich. Ist jetzt auch nicht so, dass nur Triathleten eure Socken tragen?
Du kannst jetzt hier ganz offen sein, Alex. Der Philipp hört nicht zu.
Ich habe 10 andere angefragt und ich war halt der Erste, der gesagt hat, kann ich mir vorstellen.
Irgendeinen mussten wir ja nehmen. Naja, das stimmt schon. Also im Triathlon-Bereich waren wir relativ schnell gut aufgestellt und für uns war so der nächste logische Schritt der Läufermarkt, also Radfahren oder Laufen, aber irgendwie die Radszene ist dann nochmal ein bisschen spezieller, habe ich so das Gefühl. Und dann haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wir versuchen es im Laufen nochmal und hatten da ganz schnell das Thema Sponsoring und Athleten und hatten dann das zweite Thema Messen, was wir groß angehen wollten. Und ja, bei Athleten, für uns war klar, wir wollen einen deutschen Athleten, also wir sind eine deutsche Brand, für den ersten Einstieg wollen wir auf jeden Fall irgendjemand Deutschen haben und haben uns so ein bisschen umgeguckt und da gibt's halt also auch nicht so die Riesenauswahl. Es war klar, dass wir irgendwas auf der Langstrecke suchen wollen, also mal mindestens 10 Kilometer aufwärts. Und fanden dein Portfolio schon immer cool. Also den Podcast habe ich selber gehört. Du hast, glaube ich, auch verstanden, wie man sich präsentieren kann. Also nicht nur, wie man Sponsoren präsentieren kann, das ist ja das eine, aber wie man auch irgendwie ein bisschen was von sich preisgeben kann und eine Community aufbaut und die mitnimmt. Dann hatte ich noch den Pushing Limits Podcast zum Beispiel gehört, wo du auch zu Gast warst und dachte mir, hey, das klingt cool und ich würde mich gern zumindest mal erkundigen. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht, also ich hatte damit gerechnet, dass ich eine Antwort bekomme, als ich mal bei dir angefragt habe. Ich hatte ja eine E-Mail geschrieben, aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass das aus Sponsoren vertraglichen Gründen gar nicht möglich ist, weil es ja im Triathlon ist das noch nicht so angekommen, aber im Laufen gibt es ja ganz viel so Ganzkörper-Ausrüsterverträge. Ja. Und dann hattest du ja einen Tag später schon, oder hattest du am selben Tag geantwortet. Das ging auf jeden Fall tierisch schnell. Und hast gesagt, ganz auch witzig, irgendwie, ich war sowieso gerade bei euch auf der Seite und passt doch gut, lass uns einfach mal telefonieren. Und gefühlt saßen wir halt irgendwie einen Tag, nachdem ich bei dir angeklopft hatte, schon im Zoom-Call und haben telefoniert. Und das war halt von Anfang an so offen und so, also wir haben, glaube ich, im ersten Telefonat nicht einmal über irgendeine Zahl oder sonst was geredet. Nee. Und das finde ich immer schon mal einen ganz charmanten und einen ganz guten Ansatz, weil wir im ersten Gespräch nur darüber gesprochen haben, dass du die Socken mal testen sollst, weil sie dir ja auch gefallen sollen, was man theoretisch machen könnte, inhaltlich, und hatten irgendwie ein gutes Gefühl und hatten ein gutes Gespräch, und das hat mich einfach so bestärkt, dass wir da dann irgendwie weitergemacht haben. Und nachdem du gesagt hast, die Socken finde ich gut, sind wir dann mal konkreter geworden und bin bis jetzt happy, dass es geklappt hat. Und der Launch hat ja auch jetzt echt bestätigt, dass das gut ankommt und dass die Partnerschaft irgendwie stimmig zu sein scheint, und bin echt happy damit.
Ja, dann könnt ihr jetzt ja die Zahlen nennen hier, wir sind unter uns. Wie, habt ihr jetzt gerade technische Probleme oder was? Ja, technische Probleme bei Alex und bei Philipp gleichzeitig.
zwei Designs, oder was meinst du?
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht up to date. Meine letzte Zahl ist von Montag, glaube ich, oder wann war das? Letzte Woche sogar war das sogar noch. Also da wird sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch was getan haben. Ich kann aber auch sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung hatte, ich war ein bisschen geflasht, weil ich irgendwie nicht erwartet hatte, dass so viele Leute so schnell die Socken kaufen, was ja super ist, weil es irgendwie, man nimmt das ja dann auch, also ich ja auch irgendwie so ein bisschen als Bestätigung, dass das, was wir da gemacht haben, ja irgendwie auch cool geworden ist, und vor allem, wenn die Leute dann, das ist ja auch das Schöne wiederum an Social Media, auch teilweise direkt schreiben, dass sie die Socken auch schon ausprobiert haben und sie finden, dass es sich gut anfühlt und sowas, das ist ja schon auf eine andere Art und Weise motivierend, in dem Fall für mich jetzt zumindest als Nicht-Sportler auf eine andere Art und Weise, wo du sagst, hey, schönes Feedback, und das macht ja auch Lust auf das zweite Design, was irgendwie jetzt dann vielleicht in ein paar Wochen noch da rauskommt. Das haben wir noch nicht final festgelegt, wann das sein wird, aber in dem Zuge vielleicht, was ist die große Vision? Also man hat doch immer als Unternehmer die großen Pläne. Wo sehen wir es in 3 Jahren? Wo sehen wir es in 5 Jahren? Weltherrschaft? Keine Ahnung.
Also Weltherrschaft ist fest eingeplant und darüber hinaus. haben wir uns natürlich auch häufiger mal gefragt. Aber wir fühlen uns echt in diesem Sockenbereich wohl und wollen da auch erstmal bleiben. Also wir wollen uns als Sockenspezialist etablieren. Und das Thema Socken ist echt noch nicht zu Ende gedacht. Also du hast ja auch schon selber Prototypen an den Füßen gehabt von was ganz Neuem, was jetzt im September höchstwahrscheinlich auf den Markt kommt, womit ich mega happy bin. Das ist so ein Herzens- und Prestigeprojekt. Und wir haben noch so viele Ideen. Also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Wintersocke machen. Kompression ist ein Riesenthema. Und haben echt so viele Ideen, wie man allein dieses Thema Socken noch weiterspielen könnte. Und dann wollen wir aber parallel so ein bisschen Produkte drumherum machen. Also wir hatten jetzt Caps und so einen ersten Versuch von T-Shirts hatten wir mal auf dem Shop. Haben jetzt gerade Stirnbänder rausgebracht, die...
Die waren schnell ausverkauft.
Die auch in Europa machen. Ja, die waren relativ echt schnell ausverkauft. Wir kriegen da hoffentlich jetzt nochmal irgendwie zeitnah was nach. Momentan ist das mit Stoffen gar nicht so einfach. Und wir arbeiten auch gerade an so einer Lifestyle-Linie, heißt T-Shirt, Hoodie, Jumper, solche Geschichten. Aber was jetzt das reine Performance-Ding angeht, und der Fokus soll schon erstmal Socken bleiben. Also du wirst jetzt nicht in 2 Jahren von Kopf bis Fuß mit in Silence rumlaufen, sondern also hoffentlich noch ganz, ganz lange mit Socken. Und den Rest überlassen wir dann aber erstmal den
Also vielleicht so aus unserer Community raus wäre natürlich zwingend noch ein Stirnband mit eingebauter Grubenlampe wichtig für den Winterrun. Ja. Und sagen wir mal so, Philipp kann ich mir auch sehr gut in der Ganzkörpersocke vorstellen. Ja, also das ist ja auch nur eine Frage des Designs logischerweise. Ja, das kann halt auch ein schlanken Fuß machen.
So ein
Einteiler,
das wäre sehr interessant. Da würdest du auf jeden Fall im Marathon auch noch auffallen, sage ich mal, wenn das so Katie Freeman-Style wäre, so Marathon laufen.
Ja. Sag mal, und weil wir ja gerade bei Radfahrern waren, und Alex, du hast das gesagt, das ist schon auch noch eine etwas heterogenere und speziellere Community, weil es da ja sehr, sehr große Unterschiede gibt zwischen den lang gedienten Rennradfahrern, den eher Rouleur, also die langsam sehr lange Strecken fahren, Leuten, die jetzt völlig neu dazukommen und erstmal überlegen, was brauche ich denn alles, ja, okay, da muss man ja auch Socken anziehen, ja, und dann hat man halt Radschuhe an, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als Laufschuhe. ja, weil hart und in der Regel unbequem etc. pp. Ganz toll ist, wenn man Kompressionslaufsocken auf dem Rad anzieht, da hat man in der Gemeinde schon direkt verloren. Keine Ahnung, da sind auch irgendwelche religiösen Dinge, die da eine Rolle spielen, ich weiß es nicht. Ja, aber ich hatte euch ja noch versprochen, die Umfrage, die gar nicht so neu ist, zum Thema Läufer, Schwimmer oder Radfahrer, ja, wer hat den besseren Sex? Tatsächlich entspringt das Ganze einem Artikel aus dem Jahre 2017, also wirklich nicht so neu, aus dem SZ-Magazin damals. Und zwar geht das zurück auf eine Untersuchung der Urologenvereinigung der USA, ja, die sich damit auseinandergesetzt haben. Der kleine Nachteil an dieser Untersuchung ist, dass sie praktisch die Läufer, Schwimmer und Radfahrer nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt haben. Ja, sagen wir mal, da muss man natürlich dann ein Stückchen abziehen, logischerweise. Ja, aber unterm Strich kommt raus, wer hat den besten Sex?
Ich muss natürlich Fragen Läufer sagen, ist ja Fragen klar.
Ja. Ja, also eindeutig Radfahrer, ja, und vor allen Dingen die Erklärung ist Weltklasse, ja, und zwar, weil Radfahrer in ihren normalen Fahrradklamotten schon so unmöglich aussehen, ja, dass denen im Prinzip alles egal ist, ja, dass sie aufgrund dieser Situation, das ist tatsächlich die Erklärung da, ja, dass aufgrund dieser Situation einfach gar keine Hemmungen haben, sich zu artikulieren, ja, zu sagen, was sie gut finden oder nicht gut finden, ja, während Schwimmer und Radfahrer da irgendwie zurückhaltender sind, ja, und die Fokussierung und die Fähigkeit, Talent und Umwelt auszublenden und sich nur, ja, auf das Wesentliche, also Radfahren oder die Bedürfnisse des Partners einzustellen, da viel stärker ausgeprägt sein. So, jetzt kommen wir zu euren Erfahrungen.
Ja, das ist, also die Frage, die sich mir gerade eher aufdrängt, ist, was hat diesen Verband der Urologen auf die Idee gebracht, diese Studie zu erheben, sage ich jetzt mal?
Ja, also tatsächlich ist das ja eine Situation, die zumindest bei vielen als Vorurteil oder zumindest als Idee da ist, nämlich dass durch das Sitzen ja sehr stark halt der Hintern ja einfach lahmgelegt wird und unter Druck gesetzt wird, ja, und es dadurch zu dysfunktionalen Erektionsstörungen kommen soll, ja. Oder was weiß ich, dass Leute halt dauernd pinkeln müssen oder irgendwie, keine Ahnung, Probleme haben im urologischen Bereich. Ja, das ist halt so ein Ding gewesen und dass es auch eine lang gepflegte Ansicht gab, dass Radfahren impotent macht.
Okay.
Ja, also das ist schon so, eben dadurch, dass die ja teilweise 5-6 Stunden pro Tag auf dem Rad sitzen, ja, Radfahrer, und das dann halt dazu führen soll. Und das haben sie sich dann mal wissenschaftlich vorgenommen.
Ah, das heißt, ja, jetzt aus Interesse für Philipp können wir festhalten, Radfahren tut nicht weh, Radfahren ganz im Gegenteil kann sogar gut sein und weit mehr als nur alternatives Ausdauertraining.
In der Rekonvaleszenz.
Ich sehe schon, genau. Die Triathlon-Fraktion versucht hier weiter die Vielfalt des Sports, der sportlichen Möglichkeiten hier entsprechend zu präsentieren.
Ja, ich höre mir das
aber, hier. Aber ihr Lieben, wenn ihr zu Hause andere Erfahrungen habt, ja, teilt uns das gerne mit. Ja, weil ein wesentlicher Punkt bei dieser Erläuterung war halt auch, dass es nichts unsexieres gibt als Menschen in Radfahrhosen mit diesen Polstern da dran, ja, die ja weit entfernt von sexy sind oder von hübscher machend oder was auch immer, also jedenfalls unvorteilhaft, ja, und dass danach dann auch alles egal ist. Also hat mir gefallen, jedenfalls.
Ja, ich liebe solche Funfacts, die hier immer wieder eingestreut werden.
Ich höre immer Funfacts. Hard Facts.
Oder auch
Hard Facts.
Leute, ich muss los. Ich sag's, wie es ist. Felice ist nochmal kurz vorbeigekommen. Der hatte heute, ich hab's eingangs der Sendung schon gesagt, ein paar Termine hier. Heute in Rainsboro, wie ich immer spaßeshalber zu Ringsburg sage, was natürlich kompletter Quatsch ist.
Ist klar.
Genau, wir werden uns ja vielleicht noch kurz auf eine Pizza schnell noch treffen, bevor der weiter muss zu seiner Herzdame nach Nürnberg. Und ich glaube, der muss vor Lockdown dort sein. Ich glaube, in Nürnberg gibt's nämlich schon wieder also Ausgangssperre.
Oh, ja, genau. Ausgangssperre.
Das heißt, der darf sich nachher sputen. Wie dem auch sei, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, heute mal die Runde mit Alex zu haben. Wir haben es schon ein, zwei Mal ein bisschen verschieben müssen, aber ich finde es immer spannend, wenn Leute einerseits natürlich irgendwo eine Passion für Sport haben und parallel aber darüber hinaus auch noch Leidenschaft für andere Themenfelder, wo sie sich da auch verwirklichen. Ich sag auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Alex, für deine Zeit, die du dir heute mitgebracht hast. Man darf vielleicht auch noch hinzufügen, zumindest wenn ich Alex auf Instagram verfolge, das werden wir natürlich hier auch noch verlinken. Du versuchst schon aus den 24 Stunden eines Tages schon immer das Maximum rauszuholen, ne?
Schon 25 genau. Rauszuholen, ne?
Ja, also 25, 26, alles andere wäre ja auch langweilig.
Dementsprechend weiß ich das umso mehr zu schätzen, dass du heute hier am Start warst. Wir werden natürlich auch eure Website verlinken, falls jemand noch sagt, ich brauche neue Laufsocken. Das findet ihr in den Shownotes oder einfach, indem ihr in Silence mal bei Instagram eingebt oder wo auch immer bei Google. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ralf, was steht bei dir noch an?
Ich bin für heute durch, weil das mit dem Heuschnupfen, ich habe kurz überlegt, noch laufen zu gehen, aber das ist halt dann nachher wieder so überall drin. Ja, ich mache heute mal nichts. Ja, 2 Tage nach der Impfung mit Heuschnupfen. Ist auch noch in Ordnung, glaub ich. Muss man auch mal einfach einen Tag den Tag sein lassen, Sonnenuntergang genießen und morgen wieder ein bisschen laufen. Aber Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ja, wir müssen alle noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, auch wenn uns die Startoptionen verloren gehen. Laufen geht immer noch. Das Wetter soll cool werden. Also genießt es, bleibt weg von anderen Menschen oder lauft einfach schneller als die. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.